Mann, Mann, Mann.
Diese brennende Kinderarmee dort. Also wirklich.
Nee. Die brennende Kinderarmee.
Schlimm.
Schönes Bild.
Steven Spoilberg präsentiert die Spoilavengers mit Mo, Sandro, Berg und Steven.
Heidi ho, Welt da draußen. Wir sind am Start, die volle Mannschaft. Die Spoilavengers genau, ja, sind assembled. Natürlich für das jährliche große Ding zum Zelebrieren, denn wir haben zu 75% die Oscars geschaut und Steven ist auch dabei. Ich finde das cool.
Ja.
Das gehört einfach irgendwie traditionell jetzt immer dazu, dass einfach wir das gucken und uns die Nacht um die Ohren schlagen und Steven dazukommt, Abstauber mitnimmt und uns trotzdem bereichert, weil es irgendwie cool ist, einen Außenstehenden dabei zu haben dann entsprechend, der sich nur die Ergebnisse so ein bisschen rudimentär anguckt und dann ist das gut. Das ist deine Qualifikation.
Ja, vor allem habe ich heute Morgen aufs Handy geschaut und da gab es natürlich 100 Nachrichten, die ihr euch während der Oscars hin und her geschickt habt. Da habe ich mir natürlich dann erstmal voller Enthusiasmus durchgelesen. Und an einer Stelle, ja, da kam vom Sandro nur ein großer Jubelschrei und ich habe mich natürlich gefragt, was könnte dahinter stecken und hatte eine Vermutung. Ich weiß nicht, ob darauf reagiert wurde, aber vielleicht können wir das nachher ja an zu gegebener Stelle dann mal klären, ob ich da richtig lag.
Ja. Und das muss man ja sagen, es waren trotzdem so viele Nachrichten, trotz dessen, dass Mo und ich physisch beieinander waren. Ging ja falsch. Und wir haben Analplugs gegessen.
Wenn wir uns
unterhalten.
Meine
Fresse. Okay. Das darf jetzt eine Erklärung, das kann man so nicht stehen lassen.
Ja, das ist okay. Also es gibt, wir können es ja sagen, also unbezahlte Werbung. Katjes hat eine Sorte rausgebracht, die heißen Peace-Gummis, irgendwie so, ja. Sehr schmackhaft. Und da gibt es eine Yoga-Person, die sitzt im Schneidersitz und hat die Arme so nach oben. Und Freunde, es ist 1:1 ein Analplug. Das ist, also, ich weiß nicht genau, wer das durchgewunken hat. Vielleicht sollten die sich das dann nochmal ansehen. Aber vielleicht können wir ja, auf unserem Discord werden wir da mal ein Foto von posten.
Ja, also wenn ihr dieses Foto sehen wollt, dann geht mal auf unsere Homepage, stevenspoilberg.de. Dort findet ihr direkt den Link. Der Eingang zu unserem Kulttempel.
Ja, das stimmt. Aber wir sagen, du sagst das hier so, aber intern wird's auch nicht genutzt, ne? Da kommt dann halt einfach Mo in den Chat und sagt, hier, gebt ihr mir mal bitte so einen Einladungslink zu unserem Discord. Ich muss das mal weitergeben. Deshalb könnt ihr auch einfach auf die Internetseite gehen und oben den ersten Link sich kopieren. Aber nö, er wartet auf unsere interne Serviceleistung, ist ja ganz klar.
Das ist wie bei Notion. Der Mo kennt die ganzen Verfahren, der kennt die Links, der kennt die Prozesse, der hat einfach nur Bock, euch zu scheuchen. Und ihr rennt sofort los und das funktioniert. Yes.
Weißt du, die ganzen Bits und Bytes kenne ich alle. Mache ich euch alles. Weißt
der Mo hat auch ein Apple-Abo gehabt, ja, bevor wir nur dran gedacht haben, dass es sowas geben kann. Der verarscht uns alle. Ja?
Ja. Ja, ja,
ja. Ich twitter immer per Fax. Ich nenne das Twitter-Fax. Kurz Twax.
Also was ist das heute für eine Folge? Ich komme nicht mehr hinterher.
Zu meiner Verteidigung, das muss mir hier auch mal ganz kurz erlaubt sein, ich finde unsere Webseite sehr schwierig zu finden. Und es ist einfacher, euch zu fragen. Ganz simpel.
Ach so, weil du nicht www.stevenspoilberg.de tippst, sondern du gibst Steven Spoilberg ein und hoffst, dass du drauf kommst. Das funktioniert leider nicht, das ist richtig.
Oh, das kenne ich, das Problem. Wenn du Steven Spoilberg eingibst und dann auf den ersten Link klickst, kommst du immer auf die Wikipedia-Seite von Steven Spielberg und dann verliert man sich vollkommen. Ja, und das ist das Problem.
Oh, erwähne den Namen nicht, da kommt Mo noch auf Ideen, aber wird später Thema. Das wird später Thema. Wir werden das erforschen, denn wir haben ja die Oscars geschaut und letztes Jahr war es so, dass gerade die Folge, die wir auf Instagram gepostet haben zu den Oscars 2023, die ist auch immer noch mit eins der meistgeklicktesten Reels bei uns. Und da dachten wir uns, für uns ist das eigentlich immer so ein Pflichtding, für einen Filmpodcast sowieso. Wir machen dieses Jahr wieder. Und wir haben auch dieses Jahr wieder das Tippspiel untereinander gemacht. Ne? Jeder hat gewählt. Und wir gucken mal, wie viele richtige da rausgekommen sind. Ich sage mal so, da ist, ja, einer bei uns. Ne, wir sind relativ nah alle beieinander, aber wir sind alle ein Scheißdreck gegen den Manuel, den wir an der Stelle grüßen, der bei uns auf Discord ist. Der hat 20 von 23 richtig getippt, hat schon gesagt, er sollte Lotto spielen. Manu, mach das und wenn es so sein sollte, dann gib uns die Kohle. Zumindest ein Teil davon.
Ja, ganz selbstlos. Ne, was willst du damit? Ist ja Quatsch.
Schön. Oscars. Vorgeplänkel, ne? In hierzulande wird das Ganze ja auf Pro7 ausgestrahlt, beziehungsweise parallel bei deren eigener Plattform Join.
Der Red Carpet Circle Pit wird das aber jetzt genannt.
Genau das nämlich. Also wir haben halt auch natürlich schon ein bisschen vorher eingeschaltet. Es war dieses Jahr neu, dass es ja schon um 12 Uhr deutscher Zeit mit der Veranstaltung dann entsprechend losging. Also alles ein bisschen nach vorne gezogen, wurde auch dann thematisiert vor Ort. Und in der Vorberichterstattung hat sich ja Pro7 noch nie so richtig mit Ruhm bekleckert. Die stellen da halt meistens Steven Gätchen hin, der irgendjemand an die Seite kriegt. Viele Jahre war es, glaube ich, hier Annemarie Carpendale oder sowas, keine Ahnung, die als Beraterin für die Kleider auf dem roten Teppich irgendwo mit am Start war. Dann hat er immer noch so einen Korrespondenten von USA und jetzt hat er noch so einen Social Media Beauftragten dabei gehabt. Paul Fischer hieß der so? Keine Ahnung, der hat diesen ganzen Social Media Bums gemacht und es wird halt sehr stiefmütterlich behandelt und auch Steven Gätchen wirkte oft nicht so besonders gut vorbereitet und hat wirklich auch teilweise echt dumme Fragen gestellt. Und da muss man halt sagen, ja, das ist ärgerlich für so Filmfans wie uns. Auf der anderen Seite, für wen sollen die sich den Aufwand machen? Wer guckt denn das?
Ja, okay.
Ja, also, ihr.
Ja. Also er ist ja ein...
Chapeau.
Er ist ja ein Lieber und wir sehen ihn ja auch gerne und meistens macht er das. Vielleicht war er auch einfach ein bisschen durch den Wind. Aber wenn du Sandra Hüller fragst, wie arbeitet man denn da mit dem Hund? Und sie sagt, ja, da ist eine Trainerin. Die macht das. Ich bin nicht mal dabei. So, dann ist das halt.
Was aber danach hat, danach hat er gefragt, wie sie mit dem Kind gearbeitet hat. Naja, genau. Wer hatte eine Betreuerin? Fertig.
Da hatte ich auch keine Verantwortung, das war super.
Ja, genau.
Was mich wirklich mehr geärgert hat, war tatsächlich, dass wir haben das erste kleine bisschen von der Veranstaltung vorm ersten Werbeblock haben wir gerade einverleibt, dann kommt der Werbeblock und dann sitzt er da 9 Minuten oder sowas und erklärt uns, was wir gerade gesehen haben. Und da habe ich einfach kein Verständnis für. Also ich meine, wenn sich jemand nachts hinsetzt und glotzt die Oscars, dann brauchst du dem Heini das nicht danach noch übersetzen, was er gerade gesehen hat, weil sonst müsste man sich einfach fragen, warum sitzt du da und schläfst nicht schon? Das fand ich wirklich ärgerlich. Haben sie danach im nächsten dann ja weggelassen, da war ich auch ganz froh, aber ich war schon drauf und dran, mich zu fragen, ob ich hier im Loop der Hölle gelandet bin.
Ja, na so war es irgendwie, ne? Und dann, ja. War das irgendwie dies? Ich gucke da immer nur so mit einem halben Auge hin, deswegen nagelt mich nicht fest. Aber das war irgendwie anders, meinte er, ne? Dass die irgendwie nicht stringent durchgeschoben wurden, sondern irgendwie da frei beweglich rumliefen. Das führte dazu, dass dann irgendwelche Leute auch mehrfach ankamen. Also, und dann war ich kurz weg, mir wahrscheinlich so ein Bier holen oder sowas, und damit ich das ertrage. Und dann sehe ich Bastian Schweinsteiger.
Mhm. Ja, das war so peinlich.
Was war denn da los?
Das war so dieser Moment, ne, der war halt einfach zufällig da, hatte nichts mit Film oder irgendwas zu tun, sondern seine Ische, die ist dort irgendwo rumgerannt und hatte irgendeine Funktion als was auch immer, interessiert auch keinen. Und deswegen war der mit. Und dann ist der typische Allmann-Move im Ausland, ne? Ey, da drüben steht auch ein Deutscher, den kennt man. Lass den mal ranholen. Das ist total bescheuert.
Ja,
und dann hat er den halt voll gequatscht und der hatte halt wirklich von nichts Ahnung. Und
mit wem willst du ein Selfie machen? Ja. Christopher Waltz.
Christopher Waltz, genau. Ist der auch da? Weiß ich gar nicht.
Ja, geh weg, ey.
Ja. Nee, das war übel. Und dann war es wirklich auch ärgerlich, fand ich wirklich, was das sollte. Die waren ja live drauf und das konntest du dir halt angucken, da bei Join, auch kostenlos, ne, auch wenn du kein Abo hast. Und dann haben sie kurz davor, wo das aufhörte und der rote Teppich leer war, haben sie einfach das, was sie vorher gefilmt haben, dann weiter gezeigt, bis die Veranstaltung losging. Und das war Quatsch.
Ja. Also das war übrigens, da war ich kurz mit dem Hund draußen, kam wieder und dann steht schon wieder Bastian Schweinsteiger da und ich habe gedacht, wow, was ist denn jetzt passiert? Was wollte ich denn gerade noch sagen? Das Allerschlimmste.
Fehler in der Matrix.
Das Allerschlimmste war, Sandra Hüller war ja cool, ne, dass die Fragen so doof, und die hat ein mega cooles Kleid an, da wird Berg bestimmt gleich nochmal drauf eingehen.
Absolut.
Aber die Fragen waren halt dumm. Was mich richtig aufgeregt hat, da hatte ich schon so einen Puls, da ging es noch nicht mal los, da kam Anya Taylor-Joy zauberhaft um die Ecke und ha, Steven, so, weißt du, und was kommt, Werbung? Wollt ihr mich verarschen? Der erste Gast, der irgendwas bringt an Mehrwert und dann, oh nee.
Also ist da, auch nicht wiedergekommen. Den nee. Teil haben sie nicht nochmal
gezeigt. Nee, haben sie nicht mehr gezeigt. Nee,
dafür sehen Ahnung. Wir Federer und Schweinsteiger und ach komm, oh. egal. Mal sehen, was nächstes oh Jahr kommt. Oh Gott,
ich hab's schon wieder verdrängt gehabt. Ich, also ehrlich, so ein Unsympath von Typ.
Wer ist das?
Der wirklich Roger Federer, Weltranglisten, erster Mal Tennisspieler gewesen.
Ach oder so, ist
irgendwie immer noch.
Ja, einer der erfolgreichsten Tennisspieler aller Zeiten.
Ja,
das kannst du gar nicht wissen, du hast gar nicht gesehen, die Veranstaltung.
Und so uns, also wirklich so massiv unsympathisch. Den haben sie auch genau aus dem gleichen Grund dort rangewunken. Ja, was machst du hier? Was hast du mit Filmen zu tun? Und dann hat er auch noch, und dann fing es richtig eklig an, ja, dass er dort so sein Business hat. Und er kam an mit Sonnenbrille.
Die nimmt er dann, nimmt er ab und sagt, na, ich verkaufe hier gerade meine Sonnenbrillen. Ist ja, ganz klar.
Ich promote die Marke jetzt hier und ich bin von Rolex eingeladen worden.
Mehr Sonnenbrillen für alle. Also.
Alter, so ein Lappen. Naja. Gut. Ja, wie gesagt, und dadurch, dass das echt nicht gut gemacht war, hast du auch von den ganzen Zeug, wo ich dann Ahnung habe, wo ich glänzen kann von den Kleidern und so, halt gar nicht so viel gesehen. Aber dann bei der Veranstaltung mehr dazu. Ein paar sind da ja nochmal rumgekommen, aber mir ist dort auf jeden Fall zum ersten Mal schon mal das komische Kleid von Emily Blunt aufgefallen, die quasi die Träger über ihren Schultern waren nicht anliegend, sondern die waren fest und das sah aus wie so, als wäre das so ein Teil von einer Ritterrüstung gewesen. Ich fand das ziemlich witzig.
Ja, generell war denn irgendwie Silberhochzeit oder so? Die hatten doch alle silberne Kleider an. Was war denn da los?
Viele, ja, das stimmt, ja. Aber auf Florence Pugh, die hat man ja relativ wenig gesehen, war ja auch nicht nominiert oder irgend sowas. Und die war ja da und die hatte ja auch sowas Silbernes an. Und ich habe dann bloß auf Facebook, auf Instagram irgendwie gesehen, dass sie gepostet hatte, ja, sie hat sich immer überall zurückgehalten, denn sie hat sich irgendwie den Nacken verrenkt und hatte dann einen steifen Nacken und konnte sich nicht bewegen und nicht posieren und gar nichts und hat sich halt irgendwie mit Schmerztabletten zugekaut, und um das irgendwie überstehen zu können.
Bin übrigens hundemüde. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht und habe mir jetzt gerade so vierfach Kaffee hier reingestellt. Das heißt, es kann sein, dass ich mal aufs Klo rennen muss. Aber wir können ja zur Verleihung jetzt kommen, oder?
Oder ja, absolut.
Was kommt jetzt?
Nee, ich glaube, es war sonst nichts mehr Spannendes in der Richtung. Die Veranstaltung begann und ja, wir hatten als Moderator Jimmy Kimmel, der ja auch sein Guillermo-Dude mit am Start hatte. Schon auf dem roten Teppich haben wir den ja immer gesehen. Der hat alle Leute immer mit Tequila angelockt und hat dann auch später im Verlauf der Veranstaltung davon nicht abgelassen. Also das war schon ganz funny. Ansonsten war natürlich die ganze Eröffnungsrede. Sandro hat uns direkt geschrieben, dass es schnarchlangweilig fand. Ich fand's ganz in Ordnung. Das hatte man auch schon schlimmer, aber du hast schon recht, es war jetzt kein großer Höhepunkt dabei.
Ja, der einzige Höhepunkt war der geschmacklose Witz über deutsches Kino, ne?
Ja.
Also da hat er sich einmal ein bisschen das vergriffen. So, ne, Zone of Interest und Anatomie eines Falls. Wir nennen das Melodramen bei uns in der USA, ihr nennt das Romcoms in Deutschland.
Ja. So, wow, okay. Ja, was war sonst noch dabei? Man ist natürlich darauf eingegangen, dass Robert De Niro und Jodie Foster beide da waren und nominiert waren, die 1976 ja schon beide bei den Oscars nominiert waren. Für Taxi Driver, das fand ich eine ganz, ganz schöne Referenz. Ansonsten ist ja auch Sandra Hüller die erste Deutsche seit 86 Jahren, die in der Kategorie für eine Darstellerkategorie nominiert war. Und Lily Gladstone die erste Native American, die nominiert ist in so einer Kategorie. Also es gab dann schon so ein paar Superlative und das finde ich eigentlich so als Fun Facts auch immer ganz cool, wenn das irgendwo mit rausgestellt wird.
Ja. Mhm. Es war auch ganz spannend zu sehen. Also Jodie Foster hatte wirklich offensichtlich Spaß da in ihrem Sitz. Die hat sich ja immer, wenn die Kamera auf sie war oder sie wurde angesprochen, hat sie ja gesmiled wie so ein Honigkuchenpferd. Die hatten einen ganz guten Run gerade.
Die und Jamie Lee Curtis, die haben sich ja kurz Bella zugespielt oder Jamie Lee Curtis hat ihren Ball zugespielt. Das war irgendwie sehr sympathisch. Also, so die Granny, die Power-Grannies vereint so. Das war schon geil, ja.
Die doch sehr sympathisch. Grannies vereint könnte auch ein Pornotitel sein.
Nein, Grannies ist einfach nur eine Oma, Mann. Was soll denn das?
Ja, ja.
Wieder Analplatz.
Aber Robert Downey Jr. hat er da ja auch schon wieder auf seine bewegte Vergangenheit und Jugendsturm und Drangzeit angesprochen. Der hat das hat sich da so ein bisschen durch den Abend gezogen. Und was ich auch einen ganz coolen Fact fand, spielt natürlich Steven voll in die Karten. Und das war mir gar nicht so bewusst. Ne? Die Top also die 10 nominierten Filme für den besten Film haben eine Durchschnittslaufzeit von 2 Stunden 23.
Unglaublich.
Bei 10 nominierten Filmen ist das schon echt ein Brett.
Ja.
Mein Plädoyer zu kürzeren Spielzeiten an dieser Stelle.
Ja. Aber ganz kurz vielleicht noch, Berg, weil du das ja gerade erwähnt hast, die 10 nominierten Filme. Ich habe es geschafft dies Jahr, alle zu schauen.
Ja, stimmt. Du hast alle noch vorher geguckt.
Mo auch, selbstverständlich. Also, ja. Ich war im Windschatten. Ja, ich weiß nicht, wie war es bei dir, Berg? Du bist knapp dran vorbei, ne?
Mir fehlte genau nur American Fiction und The Holdovers, glaube ich.
Aha. Ja. Bei den Holdovers hat er schon wieder einen heißen Dialog geführt mit mir, dass er, weiß ich noch nicht, ob ich mir den angucke, der sieht so 70er Jahre und die schreien mich dann immer an mit dem Gelb.
Ja.
Ja, am Arsch.
Die so gemacht sind.
Ja, ich habe das gehört.
Du
guckst den und dann lässt du uns Sprachnachrichten und dann hören wir nur, so wird's laufen.
Ja. Genau, es kann sein. Aber die hitzigste Diskussion des Abends, wo es immer wieder Seitenhiebe im wahrsten Sinne des Wortes gab, war natürlich, wie scheiße ich Killers of the Flower Moon fand.
Aber das war ja dein Abendberg, oder?
Da habe ich heute früh auch gefeiert und dachte, das hat doch Berg richtig ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. 10 Nominierungen und nichts gewonnen.
Nicht, genau. Und Jimmy Kimmel macht noch den Witz, dass er sich bei der Lauflänge von Killers of the Flower Moon seine Post ins Kino nachsenden lassen hat.
Naja, aber da fand ich den Witz damals von Ricky Gervais zu Irishman besser. Er hat gesagt, ich kann es jetzt nicht im O-Ton wiedergeben bei den Globes, Leonardo DiCaprio ist mit seiner damaligen Freundin zur Premiere und als der Film vorbei war, war sie schon wieder zu alt für ihn.
Ein typischer Gervais. Ja, dann haben sie noch mal ganz kurz die ganzen Beteiligten für die Produktion der Oscar-Sendung noch mal auf die Bühne geholt. Und so, klar, ist immer ein sympathischer Move, ne, vermeintlich, aber natürlich sehr berechnend. Aber was soll's? Die standen alle mal auf der Bühne, haben einen großen Applaus gekriegt. Und dann ging es auch schon in die sehr gehetzte Veranstaltung, wenngleich es nicht sofort gehetzt losging, denn sie haben ja das Format gefahren dieses Jahr bei den Darstellerkategorien, sozusagen immer 5 ehemalige Preisträger auf die Bühne zu holen, die den irgendwann mal geholt haben, den Titel, und dann jeder was quasi zu einem Nominierten des diesen Jahres gesagt hat. Das war meistens sehr cool. War auch schön, sag ich mal, auseinandergenommen. War vor allen Dingen dann schön, wenn die Leute ein bisschen freigeredet haben. Vieles war geprompt dort von denen und so. Viele haben auch wirklich sehr steif abgelesen. Aber insgesamt war das ganz schön, da immer nochmal über jede Rolle, die nominiert war, was individuell zu hören.
Ich fand das auch sehr schön und habe mich dann am Ende gefragt, warum man überhaupt noch einen Moderator hat. Also zwischenzeitlich habe ich den Kimmel komplett vergessen, weil einfach so viele Kategorien hintereinander direkt kamen, dass du quasi nur Schauspieler-Hosts auf der Bühne hattest, die den Preis verliehen haben. Und er kam dann halt so irgendwie 4-mal vor oder sowas, weißt du? Also eigentlich könntest du das Konzept auch vollkommen frei machen und stellst am Anfang Comedian hin.
Ja, du, gut, das ist ja in den letzten Jahren immer mehr so geworden. Das war schon früher mal anders, da war schon ein Hauptmoderator am Start und dann haben sie sich gedacht, klar, wir haben hier die ganzen Stars sowieso da, wir binden die alle irgendwie mit ein. Aber du hast dann halt auch hier gemerkt eben, dass der Nachteil ist, du kannst das natürlich nicht alles bis zum Erbrechen proben, du hast dann so ein bisschen Kontakt und die müssen dann sich irgendwie zurechtfinden und dann hast du eben solche Situationen, dass dann Schauspieler relativ steif irgendwo nur noch was von Prompter, was für die vorbereitet worden ist, ablesen, das passiert dann halt oft, ne? Das ist eben dieser Zwiespalt, den du dann hast.
Ja, es wirkte bei den Damen steifer als bei den Herren, fand ich. Also bei den Herren gab es immer noch den einen oder anderen Satz, den habe ich den einfach mehr abgenommen. Aber generell finde ich das Konzept da auch ganz, ganz putzig. Das gab es früher wohl schon mal, kann ich mich nicht dran erinnern, aber ich finde es sowieso besser, wenn die Schauspieler auch gerne mal über sich reden. Genauso wie ich Berg gestern auch wieder gesagt habe, ich verstehe nicht genau, warum sie nicht einfach mal so ein Drittel des Raumes mit ganz normalem Publikum füllen. Dann hätten sie nämlich auch mal Applaus und Geschrei an der richtigen Stelle und nicht immer nur so verhaltenes Pff, so, das ist doch so manches Mal, dass die Sitze da leer sind, verstehe ich ja, weil die müssen ja auch alle mal austreten oder rauchen, aber manches Mal fehlt mir halt einfach Stimmung, so als, weißt du, bei manchen hast du das Gefühl, die sind da gar nicht gerne. Die wollen zügig da wieder weg und dann vielleicht noch auf die Afterparty, aber sonst auch da gar nicht viel mitmachen.
Vor allem, es gäbe ja nichts zu verlieren in dem Sinne, weil die Einschaltquoten sind schon seit Jahren schlechter geworden für die Oscars. Ja. Die Show wurde massiv eingekürzt von der Produktion her. Ne? Wir waren ja irgendwann mal vor Jahren noch bei, glaube ich, 5 Stunden locker. Jetzt sind wir bei ein bisschen was über 3. Das ist jetzt, und jetzt haben wir sogar noch vorgezogen, das Ganze. Was auch so ein Move ist, wo ich mir denke, okay, das will schon was heißen, wenn die dann nochmal das Ganze so eine Stunde nach vorne verlegen. Also das alles spricht nicht dafür, dass das die große Show ist, wo man sich jetzt so viel Mühe geben muss, dass das noch ja so abliefert, wie man das will und ja keine Schnitzer passieren. Also langsam kannst du es doch einfach zu einem fetten Happening machen und dann läuft es halt vielleicht auch mal wieder besser.
Ja, out with a bang, ne? Gut, was war der erste Preis? Kannst du dich erinnern?
Ja, beste weibliche Nebenrolle. Und als das vorbei war, dieses neue Format, dass jeder zu jedem was sagt, dachte ich mir, das ist aber lang. Wenn das den ganzen Abend so geht, oh, das zieht sich. Aber es war ja dann bloß für die Darstellerkategorien. Aber das war so, da hatte ich so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Das kam mir alles ein bisschen gefühlt sehr lang vor. Und gewonnen hat Davin Joy Randolph für The Holdovers.
Ja. Ja, in der Kategorie war das fein. Also ich mochte die, hab die auch gewählt an der Stelle. Wobei Wahl ist immer so ein Ding, ne? Also wenn wir was gewinnen wollen, dann wählt man manchmal das, was von dem man denkt, dass es kommt und nicht immer aus dem Herzen.
Also, ja, ja.
Da gab es für mich tatsächlich so ein, zwei Überraschungen, weil ich habe dann auf die Nummer sicher gewählt und die kamen dann nicht. Aber in dem Fall war ich mir ziemlich sicher, dass sie das holt.
Ich finde, das war eine sehr schwache Kategorie dieses Jahr. Also Jodie Foster zum Beispiel, ich habe ja Niat geschaut. Die hat halt Arsch getreten, wie immer, die Frau, aber das ist kein großes Schauspiel, was da gemacht wurde. Ich habe, also Emily Blunt hat eine starke Szene in Oppenheimer, die ist wirklich gut, aber dafür kann man sie, finde ich, nicht nominieren. Und America Ferrera möchte ich nicht drüber reden. Ich habe dann Daniela Brooks tatsächlich da gewählt, weil ich dachte einfach, auch irgendein Preis muss ja The Color Purple bekommen. Aber ich habe den nicht gesehen.
Nee,
das war einfach
nicht.
Nur so. Ja.
Hm. Naja, wir sind dann rübergegangen. Wir waren beim Animationsteil. Der Animationstrain, Steven.
Oh, hast du den Animationstrain richtig gewählt, Steven?
Nee, habe ich nicht. Ich habe tatsächlich bei vielen, nicht bei vielen, aber bei einigen Kategorien immer zwischen 2 Picks geschwankt. Und hier habe ich mich dann für den falschen entschieden. Also ich habe ja The Boy and the Heron, wie heißt es auf Deutsch? Der Junge und der Reiher.
Der Junge und der Reiher.
Den habe ich ja noch nicht sehen können. Es ist ja durchaus ein Film, der mich anspricht, aber dafür habe ich ja Spider-Man gesehen. Und ich meine, das Ding ist halt auch einfach definitiv Oscar-würdig und deswegen habe ich den halt gewählt. Ich glaube, zwischen den beiden hat es sich dann letzten Endes auch entschieden.
Ja, ich habe es dann pragmatisch, ne? Es ist dann für der Junge und der Reiher, für der letzte Film von Hayao Miyazaki, dann die Möglichkeit gewesen, da nochmal einen Oscar zu vergeben. Und da dachte ich mir, das werden sie machen. Und das haben sie gemacht. Ne? Bester Animationsfilm geworden und bester Animationskurzfilm. Habe ich wirklich keinen davon gesehen, logischerweise. Habe einfach nur nach den Filmtiteln ausgewählt und dachte mir, in unsere politische Lage passt der Film mit dem Titel War is Over am besten.
Genau so gemacht, ja, genau so. Immer was mit Krieg. Zack, hat funktioniert.
Ja, hat absolut funktioniert. Und es war aber auch, das fragte mich dann Mo, als es losging, da kamen nämlich Chris Evans und Anya Taylor-Joy auf die Bühne.
Chris Hemsworth.
Auf die Bühne gestümpert, muss man ja auch irgendwie so ein bisschen sagen. Die wirkten so ein bisschen, was, Hemsworth?
Oder? Der Hemsworth?
Nee.
Der Thor,
Evans.
Ja.
Was, der Evans war?
Hätte ich jetzt gesagt. Nee,
warte mal. Evans ist Captain America.
Hemsworth ist Hemsworth. Entschuldigung, dann war es der. Aber die kamen auf die Bühne auf jeden Fall, wirkten so ein bisschen fehl am Platze. Das meine ich mit so, das haben die vorher halt nicht geprobt, sondern denen wurde gesagt, ja, ihr geht da raus und dann lest ihr vor, ihr macht das schon. Und dann haben sie irgendwie gemacht und das ging dann im Gegensatz zu davor wahnsinnig schnell. Also die haben wirklich irgendwie 3 Sätze jeder gesprochen, dann wurde schon der Umschlag geöffnet und nachdem die Dankesrede war, wurde wieder bloß 2 Sätze nur noch gesagt und der Umschlag geöffnet und dann war das Ding durch.
Aber ich fand es sehr gut, dass die diesmal 2 Kategorien, die naheliegend miteinander verwandt waren, gleichzeitig gemacht haben. Das fand ich sehr sinnvoll.
Ja, spart ja auch wieder ein bisschen Zeit. Und danach kam auf jeden Fall der größte Farbkontrast des Abends auf die Bühne, denn da kamen Octavia Spencer und Melissa McCarthy. Und das war so witzig, Octavia Spencer ja als eine schwarze Frau in Schwarz, nur in Schwarz. Und Melissa McCarthy, das Weißbrot schlechthin mit Pink und Rot als Kombination. Das sah wirklich aus wie Papagei in dem Wednesday Addams gesetzt. Das war schon nicht schlecht.
Ja, du mit deinem Kleiderblick. Also.
War das eigentlich, Mo, wie war das während der Veranstaltung? Hat Berg die ganze Zeit die Beschaffenheit der Kleidertexturen analysiert? Oder?
Nee. Er war auch eifrig damit beschäftigt, inzwischen ins Flur zu gehen, den ich hier habe, und sein kaltes Bier zu holen. Snacks zu essen, jede Menge. Und ab und zu hat er mal gesagt, also an der Stelle hat er genau das gesagt, was ihr gerade gehört habt. Das hat ihn sichtlich mitgenommen. Oh. Und so viele, wirklich über viel andere Klamotten haben wir gar nicht geredet. Also wenn die nicht im Fernsehen darüber geredet haben, dann haben wir das auch nicht weiter. Vielleicht bin ich nicht die richtige Matrize dafür.
Weißt du? Es waren auch keine, manchmal hast du ja wirklich auch so krasse Totalausfälle, wo es wirklich furchtbar aussieht oder so wahnsinnig auffällig ist. So ein, zwei gab es da schon. Also ich fand Ariana Grande, zu der wir dann noch kommen, das war wirklich irgendwie so ein Riesen.
Ja, die andere Tante Ungetüm, ja auch.
Als hätte die sich die Taresdecke vom Bett nochmal geschnappt und um sich rumgewickelt. Ja. Das gab's, aber das blieb dieses Jahr aus. Ich meine, ich erinnere mich noch an das hässlichste Kleid, das ich jemals bei einer Oscar-Verleihung gesehen hatte. Das war das von letztes Jahr von Jesse Buckley. Das war wirklich furchtbar. War schlimm aus. Ja. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Jetzt erzähl danach doch mal, was die beiden überhaupt gemacht haben auf der Bühne.
Richtig, die haben nämlich das Schreiben honoriert, sowohl das adaptierte als auch das Originaldrehbuch. Und da gab es wieder bei mir zweimal daneben für Mo die zwei Punkte mal wieder. Also Mo war richtig gut dabei, der hat echt abgeliefert. Bestes Drehbuch Anatomie eines Falls und bestes adaptiertes Drehbuch American Fiction. Was ich ganz cool fand, bei Anatomie eines Falls war es ja eine Frau, die da vorkam, eine ziemlich große, und die haben ja dieses Mikrofon, was aus der Bühne rausfährt, und das ist ja höhenverstellbar, so eben wie es gebraucht wird, und die hatten das halt für diese sehr große Frau sehr niedrig, das sah ein bisschen lustig aus.
Ja, auch aufgefallen, ja.
Ja, aber dafür die Rede von dem Typen, der American Fiction geschrieben hat, war ziemlich geil, der sich halt dafür eingesetzt hat, ja, hier, da draußen in der Filmewelt ist der nächste Scorsese und der nächste Christopher Nolan, die sind alle da und die sind cool und die haben Ideen und die können geile Filme machen, die kriegen bloß keine Kohle. Und die großen Filme kriegen da ihre 200 Millionen in den Arsch geblasen. Und dann hat er halt gesagt, dann mach doch einfach mal 20 Filme für 10 Millionen statt den einen für 200 Millionen. Oder eben, was weiß ich, 50 Filme für 4 Millionen. Und dann wird das geil und dann wird das da draußen das Potenzial auch gehoben. Und das war eine ziemlich coole Rede, so, weil er einfach mal über das geredet hat, dass dieser Kommerz mal ein bisschen raus soll und halt die Liebe für die geilen, kreativen Filmmacher da draußen mal ein bisschen entflammt werden soll.
Ist aber auch, ich habe auch beide Picks gehabt und ich muss auch sagen, das ist völlig richtig. Bei Anatomie eines Falls ist das Gute, sind es die Dialoge. Einfach, das Drehbuch ist super und da kannst du schon gar keinen schlechten Film, glaube ich, draus machen. Bei American Fiction genauso. Also wenn du da eine Stärke hast, dann sind es die messerscharfen, bissigen, sozialkritischen Dialoge, die sich da in den Kopf schmeißen. Deswegen ziemlich cool. Also habe ich mich für beide gefreut.
Ja. Danach haben wir auf jeden Fall Sandros Herz höher schlagen lassen. Es kam der erste Musik-Act. Billie Eilish hat uns in Grund und Boden gehaucht.
Also, Steven, hast du dir das angeguckt, das Lied? Ich brauche ein bisschen musikalisches Know-how auf meiner Seite.
Meinst du jetzt, ob ich den Auftritt schon von den Oscars gesehen habe?
Ja. Würde mir aber auch reichen, wenn du den Song magst.
Ich mag Billie Eilish generell. Also ich mag dieses Rumgehauche, von daher.
Seht ihr. Also ich bin kein großer Fan von ihr. Sie ist halt super unique, aber es ist einfach ein geiler Song. Also Filmsongs kann die. Ne? No Time to Die war auch cool. Und den hier.
Der war super, aber ich sage, der ist stabil, den sie da gemacht hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, boah, was für ein Song. Und klar, die Inszenierung war ja auch super zurückgenommen. Da hatten sie ja wirklich nur sie Gesang, ihr Bruder am Klavier, und dann haben sie sich mal umgedreht und dann ist da dieses Orchester da irgendwo in der Wand gewesen. Das war auch mal neu.
War cool, ne? Ja.
War kein Orchestergraben klassisch, sondern war so in der Wand mit quasi dieses kugelrunde Portal, welches sie dann so aufmachen konnten. Das hatte schon was.
Die hätten eigentlich Bradley Cooper die ganze Zeit als Leonard Bernstein da hinstellen können. Das wäre cool gewesen.
Ja, aber der sich so richtig einen abschüttelt. Den Mantel des Schweigens darüber legen.
Obwohl, das klingt komisch.
Ist möglich. Naja, danach kam auf jeden Fall Michael Keaton und der Madame O'Hara, die zu Beetlejuice Musik rausgekommen sind. Und die waren einfach beide super cool. Also die hatten die haben eine Wahnsinnschemie miteinander und auch witzig gewesen, gute Laune. Keaton sowieso, geiler Typ. Also Keaton hatte noch nicht ein Wort gesagt und lief schon auf die Bühne. Da hatten wir schon im Chat bei uns, Sandro, was geiler Typ, ey, Keaton.
Ja, wenn du den so siehst, wie der dort auf die Bühne marschiert, dann denkst du, da kommst du ja wirklich auf die Idee, dass Beetlejuice 2 was werden könnte. Der ist ja noch so fit, der Typ. Geil.
Ja, ja. Und dann haben die verliehen Make-up and Hairstyle für Poor Things. Absolut verdient. Das war so der Moment des Abends, wo dann Mo und ich wieder in diese Schwärmtirade reinkamen zu Poor Things und ich halt einfach gesagt habe, das ist so ein Film, du nimmst, egal welchen Aspekt du dir des Films rausgreifst, der ist überall herausragend. Ob das eben das Kostümbild ist, ob das das Make-up ist, ob das die Kulissen sind, die Dialoge sowieso, das Schauspiel, die Story. Das ist halt alles einfach an dem Film total geil. Und da hat er ja Make-up and Hairstyle gewonnen und danach auch direkt Produktionsdesign gewonnen. Das war auf jeden Fall schon mal eine coole Nummer.
Ja, und auch zu Recht. Auch wenn es da draußen immer noch Leute gibt in unserer Bubble, die sagen, die pimpern ja die ganze Zeit, jetzt mag ich nicht gucken. Ja, alles klar.
Jetzt hat Steven den gerade direkt auf die Watchlist gesetzt.
Ich wollte gerade sagen, Mensch.
Ja.
Mo, du weißt doch, was ich stehe.
Also ich hab den jetzt im Kino nachgeholt, kurz von Oscars erst. Der hat jetzt nochmal so einen Run bekommen, weil, ne, Oscar-Favorit. Und ich kann euch da nur zustimmen. Ich habe tatsächlich was war das erste von den beiden?
Make-up in Hairstyle.
Make-up habe ich tatsächlich gedacht, das kriegt hier Bradley Coopers Nase. Und Ausstattung habe ich auch gedacht, Barbie. Deswegen, ich habe mich aber beides mal gefreut, dass sie das dem richtigen Film gegeben haben. Poor Things ist echt klasse.
Das stimmt. Und danach kam eigentlich mein Top-Oscar-Moment dieses Jahr, muss ich sagen. Denn sie hatten in einer kleinen Retrospektive gezeigt, dass, glaube ich, 25 Jahre vorher oder so gab es mal auf der Bühne einen Flitzer. Und das Ganze haben sie nachgestellt mit John Cena, der verschmitzt hinten aus dem Bühnenbild so rausillerte und sagte, ich mach das nicht. Wir haben doch uns geeinigt, dass du das machst. Ja, aber ich trau mich jetzt nicht. Und dann haben sie ihn halt wirklich rausgeholt. Und er ist halt wirklich ripped as fuck, wie er so eben ist. dieser große Fleischberg da mit dem Umschlag vorm Gemächt zum Mikrofon gestampft und hat sich dann geziert und so weiter und so fort. Und das war echt funny. Und das Coolste war halt, das ist klar, ist ein platter Gag, aber wie er dann halt wirklich so über so eine gefühlt 2 Minuten dort zu diesem Mikrofon hingeschlichen ist. Und dann meinte er, vergibt den Oscar fürs beste Kostüm. Das war schon halt einfach ein gut aufgebauter Gag.
Ja. Naja, vor allem sein erster Satz ist, Kostüme sind so wichtig.
Ja, genau. Also John Cena hat einfach Comedy-Timing. Das merkst du auch absolut. Im Peacemaker, ja, und sowas. Und deswegen kann er das halt einfach diesen Gag tragen. Und ich fand es auch super lustig. Es hat auch gut in die ja recht schwere Veranstaltung teilweise hat es gut aufgelockert.
Ist ja, übrigens 50 Jahre her, Bergovic, ne?
Ach, war das so lange?
Ja, 1974 bei der Moderation von David Niven kam ein echter Flitzer, der nicht geplant war. Und lange nicht so gut aussah wie John Cena. Eher so im Bereich Würstchen unterwegs.
Hat er auch einen schönen Schnurri. Ja. Das muss man an der Stelle erwähnen. Und es ist eben auch so, John Cena, ne, als er aufkam, hat er ja so diese Actionfilme halt ja vor allen Dingen gemacht, diese Hirnlosen, so The Marine und sowas, aber der hat sich echt gemacht und mittlerweile mag ich den auch total gerne. Also dieses Comedy-Talent, das ist 100% bei dem da. Peacemaker ist sowas von witzig, was er da abliefert, der kann das schon.
Also auf meiner aktuellen Watchlist steht tatsächlich auch Ricky Stanicki, da bin ich gespannt, ob der funktioniert.
Ach hier, der Zac Efron Film ja. damit.
Auf Ricky Stanicki, ja. der beste Freund, den wir nie hatten.
Genau. wo er dann angeheuert wird als Schauspieler, um den zu spielen. Also der Trailer sah sehr lustig aus und mal gucken, ob er das da direkt unter Beweis stellt mit dem, oder erneut unter Beweis stellt mit dem Comedy-Timing.
Ja.
Ja. Im Anschluss kam eine Stelle, da scheiden sich die Geister, aber ich muss einfach sagen, mir egal, ob ich mir da jetzt Feinde mache oder mich unbeliebt, aber ich brauche diesen Song aus Killers of the Flower Moon, das finde ich albern. Das ist einfach kein Song. Es ist einfach Quatsch. Und das ist, weiß ich nicht, es gibt keine Struktur, kein irgendwas. Das sind halt einfach nur Indigene, die im Kreis stehen und auf einer Trommel rumhämmern und dazu irgendwas sich in Trance singen. Und das ist kein Filmsong. Das ist einfach nur ein Statement und das braucht kein Mensch.
Du hast es ja auf den Punkt gebracht. Man kann das ja mögen und das ist ja auch irgendwie auch, weiß ich nicht, ein guter Soundtrack, ne? Und weil es ist aber irgendwie Atmo und kein Song, ne? Also deswegen fand ich das auch ein bisschen merkwürdig.
Ja. Naja, dann ging's schnell rüber zur Verleihung des besten fremdsprachigen Films. Ich habe mir gar nicht aufgeschrieben, wer das verliehen hat. Weißt du das noch, Mo?
Nee.
Nee.
Bin ich auch nicht. Doch. War das nicht The Rock mit irgendeinem anderen Dude, der dann Französisch gesprochen hat?
Ja, stimmt. Stimmt, genau, der war's.
Ja, mit Bad Bunny, mit dem, das ist dann ein Rapper oder ein Sänger.
Korrekt, sehr, diese Schwarmintelligenz funktioniert und es war keine Überraschung. Wir haben natürlich alle irgendwie ein bisschen auf das Lehrerzimmer gehofft, aber es ist letzten Endes The Zone of Interest geworden und Sandra Hüller war echt am Wasser gebaut. Also die hat sich echt super dafür gefreut, auch wenn natürlich das deutsche Herz in ihrer Brust schlägt und trotzdem aber sie für England das Ding quasi geholt hat mit, war sie sehr ergriffen davon und das war ein schöner Moment, fand ich.
Und das erste richtig schwere Statement des Abends, was halt auch vollkommen richtig da platziert war. Nee, obwohl, es gab ja schon den Kurzfilm, ne? Da ging es ja schon los, das meinte ich da. Also es war sehr, sehr dem Zeitgeschehen zugewandt, sehr viel Politik, sehr viel Krieg, sehr viel Nahostkonflikt, sehr viel Ukraine. So, das hat sich so ein bisschen durchgezogen, ne?
Ja, klar. Die hatten ja auch diese roten Button irgendwie an, hatten mehrere Leute an der Kleidung. Das war ja auch quasi das Votum für die Waffenruhe im Gaza.
Das war der einzige Moment, wo ich Steven Gätchen dankbar war, weil das habe ich wirklich nicht gewusst. Das hat mich die ganze Zeit genervt.
Genau. Da hat uns erklärt, wer Steven Gätchen da mal weitergeholfen.
Ja, so noch Interest auf jeden Fall. Nochmal ganz kurz, bester internationaler Film, komplett zurecht. Alle anderen sind wahrscheinlich auch gut, sonst wären sie nicht da. Ich meine, das ist sowieso ein relativ... Also das hier, diese Kategorie ist ein ganz, ganz hohes Niveau. Und Schneegesellschaft... Lehrerzimmer, Perfect Days. Perfect Days wäre so für mich der einzige, wo ich sagen würde, weiß ich nicht, ob der hat nicht so viel Bums wie die anderen. Aber von der Gewichtung her oder sowas ist das fast so hoch wie der beste Film. Also, finde ich.
Ja. Aber witzigerweise halt wahnsinnig viel deutsche Beteiligung in der Kategorie. Ja. Sandra Hüller spielt die Hauptrolle für den englischen Beitrag, das Lehrerzimmer natürlich für Deutschland und dann haben wir ja noch Wim Wenders, der einen japanischen Film ins Rennen schickt. Das ist schon irgendwie witzig. Was ich ganz cool fand, auf dem roten Teppich hatten sie ja auch mal Wim Wenders mit seiner Frau mal ganz kurz und die hatte ja ein Kleid, welches bestand aus den Original-Filmrollen Band oder Filmband der Filmrollen von drei seiner Filme und das quasi in so ein Kleid rein vernäht. Irgendwie, das war irgendwie eine ganz witzige Idee und sah auch ganz cool aus. Das war aber auch das Einzige, auch was an Präsenz darüber kam, ne? Eben am besten eben nicht gewonnen. Und danach wurde es irgendwie ziemlich funny, denn es kamen Ryan Gosling und Emily Blunt auf die Bühne und haben quasi den Barbenheimer-Konflikt live in ihrer Laudatio ausgetragen. Das war irgendwie ziemlich witzig.
Ja, und auf den Punkt, ne? Also,
ne? Und super Marketing ja auch, ne? Weil Fall Guy steht vor der Tür, also als hätte man es geplant von langer Hand.
Ja, ja, Mensch.
Nee, aber auch, die sind halt einfach beide so arschgeil, ne? Also einfach cool.
Ja, richtig, richtig witzig. Und ich fand auch, die haben ja, als sie begannen, haben sie ja den Die Stuntmänner, das habe ich nicht ganz verstanden. Haben die das gemacht, weil das eine Kategorie werden wird?
Nee, ab nächstes Jahr haben wir ja Best Casting als Kategorie, wo ich sage, klar ist Casting super wichtig für einen Film, ne? Aber wie willst du denn das prämieren? Also anhand was, weißt du, ob die gut gecastet sind oder ob das einfach insgesamt ein Ensemble ist, oder, weißt du, das ist schon wieder sehr, sehr merkwürdig. Aber die zeigen einen Clip mit Action-Szenen von John Wick, wie er die Treppe runterfliegt, wie Ethan Hunt sich in irgendeine Schlucht stürzt und sonst was letztes Jahr im Kino war. Und da denkt man sich so, in der Konsequenz müsste es doch jetzt endlich mal dafür auch eine Kategorie geben, ne? Es gibt ja eine Stuntman-Gewerkschaft.
Die ist ja relatable.
Ja, die würde vielleicht auch mal wieder ein paar Leute anlocken, die das halt so ein bisschen miefig finden, abgestanden, weil da kannst du ja auch einfach Actionfilme reinballern. Aber das verstehe ich wirklich nicht, dass dieses Gewerk überhaupt nicht wertgeschätzt wird oder immer noch nicht stattfindet bei den Oscars, sagen wir es mal so, ne?
Ja, da hilft halt nur Druck. Das war aber sicherlich auch die Idee dahinter, dass also die konnten sich dem Druck jetzt nicht mehr so ganz wieder nicht ganz übersehen. Deswegen gab's das. Und ich bin auch ein großer Freund davon, alles mal durchmischen und neue Kategorien machen, weil diese Stunt-Kategorie würde mich schon interessieren. Ich glaube, vielleicht verstehen wir nicht so ganz den Prozess, der beim Casting wichtig ist oder der dahinter steckt. Casting führt ja in der Regel, also streng genommen müsste das ja dann so laufen, dass jemand, der den besten Film kürt, dann müsste da auch das beste Casting drin sein. Weil sonst anders wird es schwer zu erklären. Und dann ist das quasi so eine Zusatznummer für auf Nummer sicher oder sowas, ich weiß es nicht. Du kannst ja nur schlecht irgendwie im Außenseiterfilm das beste Casting sagen. Ihr habt zwar die geilsten Leute, aber trotzdem hinten nur, weißt du, ein kleines Würstchen gemacht und die haben schlechte Leute, aber der Haufen ist größer. Das würde ja auch keinen Sinn machen, also es bleibt spannend.
Ja, oder eigentlich müsste es ja dann direkt auch Einfluss auf die besten Schauspieler und Schauspielerinnen-Kategorien haben. Ja, das wäre, wenn du einen guten Casting hast für einen Film, der dann aber gar nirgendwo nominiert ist, ist das halt schon rein Widerspruch und ist halt merkwürdig. Ja. Aber mal gucken, vielleicht wäre mal eines Besseren belehrt.
Dann ging es zum besten Nebendarsteller.
Haben das jetzt die beiden gemacht? Das hast du nämlich noch nicht gesagt, was sie auf der Bühne gemacht haben.
Nee, haben die nicht. Die haben nur dieses, da kam nur diese Stuntmontage.
Ach so, okay. Das war mir als derjenige, der die Oscars nicht gesehen hat, jetzt noch nicht so klar, was sie überhaupt gemacht haben.
Ich dachte, also erstmal wegen dem Film und weil der Filmemacher von The Fall Guy ist auch einer der die Fahne für die Stuntmen schon seit Jahren hochhält und sagt, wir müssen das hier ändern, wir müssen hier was machen. Und ich nehme mal an, dass das einfach eine richtig gute Cross-Promotion war.
Genau.
Okay.
Ja, danach ging es nämlich dann wieder dahin, dass wir den besten männlichen Nebendarsteller prämiert haben und dann standen natürlich einfach mal wieder fünf Typen, die da schon mal Preisträger waren auf der Bühne und haben dann jeder über die nominierten Rollen gesprochen und geworden ist es am Ende Robert Downey Jr.
Nein, geworden ist es Tony Stark, weil Robert Downey Jr. war gar nicht da, wirklich. Also das war wirklich die ganze Zeit Tony Stark am Start und irgendwie... Also ich weiß, ne, da streitet man sich ja vielleicht auch, aber diese Art von Showman, ich finde, das passt zu Hollywood und das hat auch echt gut der Veranstaltung gut getan. Ne? Wenn er auf die Bühne kommt und sagt, das Erste, ich danke meiner beschissenen Kindheit und der Academy in der Reihenfolge, da weißt du schon so, ne, der Typ ist nicht nervös und steht mit einem Zettel da, sondern Peace out, Leute, ja, voll geil.
Ja, ich fand das auch super. Also ich mag den ja gerne. Der hat schon viel Quatsch gemacht, auch ein paar Gurken produziert, ein paar wirklich gute Filme. Der hat wirklich dieses Vorzeige-Ups und Downs, also alles, ne, so. Vor ein paar Jahren hätte den gar keiner auf dem Zettel und dann macht er mit dem MCU mal eben sich quasi unsterblich. Was sicherlich auch schwer ist, danach dann so eine Rolle zu machen. Also insofern alles fein. Ich hätte es auch Mark Ruffalo gegönnt, weil es einfach auch ein guter Typ. Auch Ryan Gosling scheint mir auch ein sehr netter Mensch zu sein. Also mit dem würde ich wahrscheinlich auch noch ein Bier trinken gehen. Und De Niro ist nett, dass ihr ihn nominiert, aber spielt jetzt eigentlich auch keine Rolle.
Ja. Ja. Sterling K. Brown, Stevens Herz hätte höher geschlagen, als er ihn sah. Der war ja natürlich auch nominiert. Aber ich habe an der Stelle habe ich auch gesagt, ne, also Mark Ruffalo, das Ding zu geben, das wäre halt einfach mal eine Revolution gewesen. Es wäre halt einfach mal in die Richtung gegangen, wir müssen nicht immer die Rollen mit der krassesten Message, mit dem krassesten Drama, der krassesten Hingabe der Figur nehmen, sondern wir nehmen einfach mal jemanden, der einfach eine fiktive Figur geil rübergebracht hat, mit 100% Unterhaltungswert, weil einfach super funny und absolut durchgezogen. Also der ist so fantastisch in dem Film, in Poor Things. Das wäre doch mal ein Statement. Einfach mal einen Film zu prämieren, der eben nicht immer die ernste Message irgendwo dir noch mitgeben will, sondern einfach der einfach gut unterhält.
Das wäre doch mal eine Kategorie Overacting. Nicolas Cage gewinnt jedes Jahr. Das ist immer nominiert. Aber um den Kreis nochmal zu schließen mit Robert, deswegen fand ich das ja auch so stark, dass er am Ende gesagt hat. Und natürlich weiß ich genau, ich habe den Film mehr gebraucht als der Film mich. Und das war ein geiles Statement so, ne? Weil es ging ja den ganzen Abend so ein bisschen um seine Historie und ist einfach ein schöner Triumph, so, weißt du?
Ja, und mega stark gewesen in Oppenheimer.
Ja, kann man
nicht meckern. Einfach auch mal dazu sagen. Das war ja auch mit eins der ersten Sachen von diesen ganz vielen Eindrücken, die bei Oppenheimer auf dich einprasseln, die ich genannt habe. Aber als ich aus dem Kino raus bin, habe ich halt gesagt, ja, schön, dass man einfach mal Robert Downey Jr. wieder in einer richtig geilen Rolle einfach geil spielen sehen hat und nicht Tony Stark bei allem zuguckt. Mhm. Und das fand ich halt einfach geil. Ja, dann schöner Moment. Und ein Aha-Moment für mich, denn Mo sagte mir, er hat Zwillinge nie gesehen. Und da kommen einfach mal Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito auf die Bühne und es war so schön. Also so geil, die zwei und Danny DeVito sowieso. Also ich meine, wie cool sieht der aus in seinem Alter jetzt noch? Der ist deutlich in die 70 irgendwo.
Ja, ja, die sind beide in den 70ern, Danny DeVito mit seinen 1,40 dort und am geilsten, und dann dieser Batman-Gag und Michael Keaton spielt ja, den so einen gut. Todesblick aus der ersten Reihe zu, das war wirklich der Knaller.
Ja, dass sie beide natürlich in Batman-Filmen schon versucht haben, Michael Keaton umzubringen, einer als Pinguin, einer als Mr. Freeze, das war schon, war schon richtig schön.
Hat DeVito Schwarzenegger gefragt, und wie hat er dich gekillt? Und sagt er hat meine einzige Schwäche gefunden. Wärme? Nein, Liebe. Mich hat er aus dem Fenster geworfen. Ja, genau. Das war wirklich gut. War charmant, ja. Ja.
Richtig coole Nummer. Die beiden haben die besten visuellen Effekte verliehen. Und dann kam diese Sprachnachricht bei uns mit einem lauten Schrei, der einem Godzilla-Schrei sehr ähnlich war. Und wir schrieben dem Sandro zurück, ja, dein Boy hat gewonnen.
Warte, ich spiel's kurz ab.
Das war schon eine wunderschöne...
Ja! Woohoo! Godzilla!
Ja, und zu Recht, also ich hab's auch getippt, dass der den gewinnen wird, weil ich mir dachte, ja, die Oscars werden, und da war ich eben wieder beim politischen Move, die werden den Japan-Markt pleasen. Wenn da ein oder zwei Filme, es war ja auch damals da schon der Junge und der Reiher, die werden das irgendwie mit reinnehmen. Und das hat ja wahnsinnig viel Resonanz gekriegt, müssen wir ja auch nicht drüber reden. Einer der erfolgreichsten japanischen Filme in den USA. Und ist alles nur Superlative, wahnsinnig hoch eingestiegen, wahnsinnig lange in Kinos und die Auswertung super und erfolgreich und weiß ich nicht was. Klar, dass sie da nochmal auch in Richtung Preis dann halt auch einfach nochmal zuschlagen.
Naja, und halt auch also das Statement, ne, dass das halt einfach so ein paar Dudes sind, die da für 15 Millionen einfach so einen Katastrophenblockbuster machen. Und ja, so haben sie sich dann auf der Bühne auch verhalten, so mit zitternder Hand. Und ja, war schon geil.
Ich hätte es eigentlich wissen müssen. Ich hatte The Creator auf dem Zettel, aber es ist totaler Quatsch, weil die beiden sind sich insofern ähnlich, als dass da Leute eben nicht mit 200 Millionen was geschaffen haben, was wirklich mit den Leuten draußen auch funktioniert hat. Und die Effekte sehen geil aus bei beiden, auch bei Creator, selbst wenn ich den Film nicht mochte, aber die Effekte sehen geil aus. Und da hätte ich eigentlich von alleine drauf kommen können, dass die Creator nicht nehmen können, weil das wäre halt quasi im Vergleich zu allen anderen das Statement, dass die Oscars selber sagen, ja, man braucht keine 200 Millionen, man braucht auch nur ein bisschen weniger. Das können sie bei dem nicht machen. Bei Godzilla schon, weil das ist dann so ein der Doppel-Whammy, ne? Das ist dann das Land-Pleasing und dann auch das Eingestehen auf einem anderen Level. Das ja.
Sehr schön.
Dann gab's nochmal die Verleihung für den besten Schnitt. Und das ist natürlich Safe Nummer. Für so uns, die sich natürlich wahnsinnig viel beschäftigen mit Filmen, die wissen, ein Film ist nur so gut wie sein Schnitt. Das kann man nicht anders sagen. Ein Film entsteht auch einfach im Schnittraum. Und wenn du so ein Monster hast, wie Oppenheimer, der mit mehreren Zeitebenen arbeitet und unter diesen Zeitebenen sinnvoll Szenen zusammenführt und damit nochmal einen ganz neuen Sinn kreiert, dann musst du den einfach prämieren. Und der hat auch gewonnen, weil es einfach vom Schnitt her ein unglaublicher Film ist, ein perfekter Film ist. Also es ist ein Beispiel dafür, wie du eine wahnsinnig komplette Geschichte perfekt schneidest, dass das halt nicht so wirkt wie so ein Monstrum, sondern einfach total auf den Punkt ist.
Und wie wahnsinnig cool war denn bitte die Cutterin von Christopher Nolan? Mitte 30, kommt da hin, souverän, irgendwie everybody's darling gefühlt und dann denke ich mir, okay, ich sitze jetzt hier und gucke mir das an, die steht dort, ist wahrscheinlich nicht viel älter als ich und hat einfach Oppenheimer geschnitten und kriegt einen Oscar.
Das ist heftig,
krass, ja. Einfach nur,
ja,
heftig.
Und sagte ja auch so, ne, also sie mit wenig Referenzen, sage ich mal, im Verhältnis gesehen zu ihren Kollegen in der Branche und für Christopher Nolan ein ganz klares Risiko und sie freut sich, dass er das Risiko eingegangen ist und ihr auch nie das Gefühl gegeben hat, ein Risiko zu sein. Und dann natürlich alles richtig gemacht.
Jennifer Lame hieß die übrigens, um das kurz mal nachzureichen.
Sehr, sehr gut.
Die hat ja bei Tenet auch schon geschnitten.
Genau. Und Hereditary. Uiuiui. Ich glaube, das war sogar der Film, wie womit Nolan auf sie aufmerksam geworden ist. Mal gelesen. Naja.
Ja, dann kamen wir zum Klavier mit Schluchz und Schmalz. Ja, Performance des Songs von was weiß ich, keine Ahnung. Ich weiß weder, wie der heißt, noch wie der Künstler hieß, noch zu welchem Film das war. Es war einfach nur stinklangweilige
Klavierschmanzetten. Es ist von Jean-Baptiste It Never Went Away aus der Doku American Symphony. Er schreibt eine Symphonie, weil seine Frau, so hat Paula mir das erklärt, an Krebs erkrankt ist und beide stützen sich dann über diese Musik ein. Ja, weiß ich nicht. Also ich weiß auch nicht so genau, warum die Leute die Musik so feiern. Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Sorry.
Ja, also ich fand auch die Performance absolut nichtssagend. Ja. Aber gut, wir haben es mit reingenommen. Ich meine, wer nominiert ist, darf auch dann dort mal aufspielen. Das ist ja ganz in Ordnung. Steht irgendwo im Kleingedruckten, dass man das darf. Und das wird dann natürlich gemacht. Mhm. Und danach fand ich auch ganz witzig, als der Übergang war zum nächsten Beitrag, hatten wir in Orchesterversion, ja, Aquas Barbie-Song. Das fand ich ziemlich cool. Und dann kamen wir wie zum besagten Guillermo, ja, hier Typ von Jimmy Kimmel, der im ganzen Publikum Tequila verteilte. Das fand ich dann schon sehr charmant.
Vor allem, wie er gesagt hat,
100% darauf ab.
Ich grüße meine Frau Charlize Theron. Die ist sehr schön. Der
Typ. Ja, mit seiner, also diese Tequila-Flasche auch von ihm, die so einen Meter lang war. Das fand ich ziemlich cool. Ja. Naja, dann haben sie erstmal alle getrunken und dann ging es rüber zu Kate McKinnon und America Ferrera, die beide sehr funny waren. Das muss man ja wirklich sagen. Vor allen Dingen Kate McKinnon, die mit Spielberg sich die Bälle zuschmiss und einfach sagte, wie, die Dinos in Jurassic Park waren nicht real? Ich dachte, das ist eine Doku. Und dann, aber Jeff Goldblum war doch wenigstens real. Nein, der auch nicht. Wem habe ich dann die Nacktbilder geschickt? Und dann hat es Spielberg den Joke wirklich gut mitgemacht und er hat es echt mit einer guten Mimik rübergebracht, dass er die gekriegt hat und dass es gut fand.
Ja, wie entsetzt sie gespielt hat. Aber Dr. Spielberg, die Dinosaurier waren doch echt. Und er schüttelt mit dem Kopf. Nein, Liebes, nein. Also, war wirklich gut. Hat mir auch gefallen. Und ich finde, dass er sich für sowas hergibt, ist auch echt funny.
Ja, unser Namensgeber, der hat's noch drauf. Die beiden haben dann entsprechend über Dokus gesprochen und die beiden Preise verliehen für den besten Doku-Kurzfilm und die beste Doku. Doku-Kurzfilm, Steven hat's gerockt, warum auch immer. Er hat einfach, ja, Last Repair Shop hat er genommen.
Ja, weißt du, was mein Geheimnis war? Mhm. Ich habe einfach geschaut, was die Leute sagen, was der Favorit ist. Das habe ich genommen.
Sehr gut. Naja. Ja,
super
smart, Power. Smart. Und dann kam natürlich der Moment, wo es dann vor allen Dingen natürlich um den Ukraine-Krieg ging, denn 20 Days in Mariupol hat die beste Dokumentation gewonnen und sinngemäß zusammenfassend war halt seine Aussage, ja, schön, dass er den Preis gewonnen hat, er wünschte, er hätte nicht die Doku machen müssen, um diesen Preis zu gewinnen. Das war so der Tenor und er hat das wirklich gut gemacht. Es war auch nicht zu pathetisch, sondern es war halt einfach wirkungsvoll, kurz und knapp und halt sehr klar in seiner Message.
Eindringlich, da wünscht man sich vor allem, da wünscht man sich, dass Politiker mal so, ne, mitreißen können und sich so ausdrücken.
Ja. Das war dann auch so der Moment des Abends, wo ich echt Hoffnung hatte, denn zu dem Zeitpunkt waren nach 14 verliehenen Kategorien war Mo bei 10 Treffern und ich bei 9. Näher war ich nie wieder an ihm dran am Rest des Abends. Es hörte dann auf jeden Fall meine Glückssträhne. Ich habe dann einige Böcke geschossen. Es ging weiter mit Zendaya, die irgendwie leider ziemlich allein auf die Bühne kam und auch entsprechend verloren wirkte ein bisschen.
Wo war ich denn da?
Da warst du gerade auf Klo. Ja.
Guck an.
Ja. Na? Du sagtest zwar, ich soll denen sagen, wenn du noch nicht zurück bist, die sollen warten, haben sie nicht gemacht.
Ah, naja. Gut, ich bin jetzt auch nicht so ein großer Fan von Zendaya, insofern habe ich da, glaube ich, nichts verpasst.
Aber du hast recht. Irgendwie,
aber von Kamera.
Irgendwie war sie die Einzige, die alleine auf die Bühne musste, ne?
Ja.
Musste richtig. Oder wollte?
Das weiß man nicht so genau. Sie hätte ja Tom Holland mitnehmen können, wäre auch okay gewesen.
Ja, die riecht streng bestimmt, genau.
Nach Wurmpisse. Naja, sie hat auf jeden Fall die beste Kamera. Oh, nach Wurmpisse ist auch doppeldeutig, fällt mir gerade auf.
Es wird nicht besser, Berg.
Trinkt das Wasser des Lebens, genau, ja.
Kamera. Und es war ein Vampirfilm nominiert, fand ich sehr schön, weil wirklich ein schöner Beitrag mit ein wunderschön fotografierter Film, El Conde. Aber gewonnen hat heute von heute mal für Oppenheimer.
Ja. Auch okay.
Ich habe Killers of the Flower Moon getippt, weil ich dachte einfach, die nominieren eher diese klassischen Dinger, weil der heute macht, hat ja schon einen sehr expressiven Stil, so, ne, irgendwie, aber ich habe mich dann irgendwie auch gefreut. Man muss ja auch sagen, bei Oppenheimer ist es ja auch schon allein wieder was da technisch in Innovation drin steckt, ist es ja dann eigentlich schon wert, ne? IMAX-Kameras neu entwickeln für Schwarz-Weiß und sowas, das ist schon okay so.
Ja. Wie vielte war das? War das der erste für heute von heute mal?
Ich glaube schon, ich glaube, er war nur für Dunkirk nominiert, ne?
Genau. Richtig.
Das war ja noch, wo ich euch den Screenshot geschickt habe. Der hat den Preis in die Hand bekommen. Ich bin auf Wikipedia und stand schon da. Also da habe ich wirklich gedacht, entweder gibt's die Info doch schon irgendwo vorab oder die Leute sind halt, die haben schon, die müssen bloß noch Enter drücken, haben schon vorgeschrieben.
Ja. Krass. Wahrscheinlich wird es das sein. Und deswegen hätte man es eigentlich voraussehen müssen, dass er den kriegt, weil er ist von den wahnsinnig guten Klasse A Kameramännern in Hollywood eigentlich der noch keinen hat.
Ja, stimmt.
Ich glaube, die anderen, die man kennt, haben wirklich alle schon einen gewonnen, mindestens. Mhm. Deswegen war das wahrscheinlich der letzte, den sie noch mit einen mitgeben mussten. Ja, Best Short, also bester Kurzfilm, wurden wir etwas überrascht, aber Steven und Sandro hatten das getippt und Wes Anderson kriegt seinen ersten Oscar für einen fucking Kurzfilm und ist nicht mal da, um ihn entgegenzunehmen. Alter, cooler kannst du nicht sein.
So geil. Ja, jetzt kann man immer sagen, der Oscar-nominierte Regisseur Wes Anderson.
Mhm.
Ja, aber unabhängig jetzt mal vom Geschmack, technisch ist der ja über alle Zweifel erhaben gewesen, deswegen habe ich den einfach getippt und habe gehofft, dass das funktioniert und wurde ja auch dann so belohnt. Aber ist schade, dass er nicht da war.
Wonderful Story of Henry Sugar.
Die Hier war meine Herangehensweise eine andere. Ich habe einfach den einen Film gewählt, den ich gesehen habe.
Steven, also du machst vieles richtig. Das kann man dir nicht absprechen. Ja, dann kam wieder eine Songdarbietung und Mo hat im Strahl gekotzt, weil er da nicht begeistert ist. Der Song von Elemental wurde dargeboten.
Oh, was für ein Müll. Da wurde gar nichts dargeboten, also wirklich. Mann, Mann, Mann.
Diese brennende Kinderarmee dort. Also wirklich.
Nee. Die brennende Kinderarmee. Schlimm. Schönes Bild. Schönes Bild. Ja, es war auch ein bisschen drüber, ne? Wie sie am Ende die Kinder bei den Händen gepackt hat. Und ich dachte mir nur, sie müssten eigentlich nur noch We End the World performen und dann wäre es perfekt.
Sag mal, wo sind die schönen Disney-Songs hin? Kann mir das jemand mal sagen? Also, es liegt das an Phil Collins, dass der nicht mehr kann? Oder was ist da los? Also das sind doch alles Schnarcher nur noch. Scheiße.
Ich kann es dir auch nicht so genau sagen. Ich finde, seit Jahren ist die Kategorie bester Filmsong echt, wenn überhaupt, meistens nur mit einem einzigen, der irgendwie gut ist, gespickt. Und den Rest finde ich meistens extrem langweilig, extrem nichtssagend, extrem überhaupt nicht für sich stehend. Das ist ja auch noch so, finde ich. Also der beste Filmsong muss für mich sowohl absolut für den Film stehen, also du musst sofort, wenn du an den Film denkst, musst du an den Song denken und umgekehrt muss der Song auch ohne den Film funktionieren. Mhm. Und das Kriterium, das schaffen fast überhaupt keine mehr.
Tja, vor allem nicht Disney.
Mhm.
Naja.
Nee. War damals nicht von Toy Story der Song You Got a Friend in Me? Der hatte doch gewonnen, oder? Damals.
Ja, aber der hat, also Randy Newman hat ja zweimal, glaube ich, gewonnen. Für Toy Story 3 hat er den ja auch gekriegt.
Ich glaube. Aber You Got a Friend in Me ist zum Beispiel so einer, ne? Der funktioniert total für sich alleine, verbindest du aber auch einfach mit Toy Story.
Ja.
Und es ist irgendwie ein guter Song. Also, ich finde, das ist halt das Paradebeispiel, wenn du jetzt sagst, Filmsong von Disney, dann ist das mein Go-To im Kopf. Sofort.
Bei mir ist immer noch Hustle and Flow, it's hard out here for the pimp.
Genau, finde ich auch gut.
Was? Ich kenn's nicht.
Er hat wirklich 2006 hat er einen Oscar gekriegt. Aus dem Film Hustle and Flow.
Das passt doch gar nicht auf den Zettel da.
Ist for real, guys.
Ja, ja. Was auf diesen Zetteln draufsteht, kommen wir später nochmal dazu wahrscheinlich. Jetzt haben wir aber erstmal vergeben den Oscar für den besten Sound. Und da gibt's ja eigentlich nur eine logische Wahl. Und man hatte bloß Angst, dass die so ein Brett vorm Kopf haben und das eben nicht nehmen. Aber es ist dann doch The Zone of Interest geworden, weil das ist ja mal ein Film, der hat einen wirklich herausragenden Sound.
Ich hatte Angst, dass sie den Sound abspielen, wenn da jemand auf die Bühne geht.
Das stimmt. Das wäre schwierig geworden. Und fand ich aber ganz, ganz charmant. Der Typ, der den Sound gemacht hat, kam auf die Bühne und meinte halt so, ja, das ist immer so eine komische Kategorie. Es musst du immer erklären. Was mache ich denn beim Sound von einem Film? Meiner eigenen Mutter muss ich das immer erklären, weil die kommt immer um die Ecke und sagt, nö, wieso? Was hast du denn da groß gemacht? Für mich klang das alles ganz super. Ich habe alles gehört.
Ja. Also es ist nicht der Typ, der die Tonangel reinhält. Auf jeden Fall.
Das war die Kategorie, wo ich gedacht habe, das sollte er gewinnen, aber wird's nicht. Und am Ende hat er es doch gewonnen. Also insofern alles richtig, aber kein Punkt.
Ne, die haben ja auch, also waren 2 Jahre am Sounddesign gearbeitet, was habe ich, glaube ich, gehört. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit.
Ne, der hat sich so eine Library angelegt über Jahre hinweg und das alles nachgestellt. Und dann hat, und die haben ja auch verschiedene Szenarien, die in Auschwitz passiert sind in der Zeit, haben die versucht zu vertonen, die dann im Hintergrund laufen. Also quasi Exekutionen oder Bau von irgendwelchen Öfen, was auch immer, schlimmes Zeug. Und das passiert sozusagen quasi historisch korrekt, aber du hörst es nur. Und das ist ja das Innovative eigentlich an dem Film auch, dass der dir was erzählt, während du es einfach nur hörst.
Ja, eben. Und man muss ja auch dazu sagen, der Film verliert ja, ich sag mal, mindestens 40% seiner Gesamtwirkung, wenn der Sound nicht so ist, wie er in dem Film ist. Das ist ja das eine. Und das andere ist ja auf jeden Fall auch, dass man sich ja entschieden hat, aufgrund dessen, dass das viel besser wirkt und der Sound ja so wichtig ist, dass man die Filmmusik halt auf ein absolutes Minimum reduziert und sie nur am Anfang und am Ende bringt.
Ja.
Mhm.
Ja, danach kam dann der Show-Act, auf den wir erwartet haben, für den es sich auch gelohnt hat. I'm Just Ken, Ryan Gosling im
Featuring
perfekten
Slash.
Pinken Outfit. Featuring Slash, ja, das stimmt. Also die haben da geklotzt und nicht gekleckert, haben sie auch vorher gesagt. Und die hatten wirklich alles dabei. Ne? Feuerwerk hatten sie dabei, Chöre, durchs Publikum gehen, Tänzer, Slash, Ryan Gosling, ein Klavier, Mark Ronson mit seinem Bass, der mitgelaufen ist und so. Also da haben sie wirklich aufgefahren und es war das war wirklich halt eine Show-Darbietung, die es da gegeben hat. Und es ist halt einfach auch ein guter Song, der im Gedächtnis bleibt. Und Ryan Gosling hatte richtig Bock. Der hat ja beim Singen halt einfach gelacht. Hat mal zwischendurch Angst. Er kann nicht weiter singen, weil er irgendwie sich einen wegkichert. Es war schon eine wirklich coole, unterhaltsame Nummer. Und hatte ich auch getippt als besten Filmsong, ist es dann leider nicht geworden.
Also so schön, so geil die Performance war und so opulent. Das Lustigste an der war eigentlich der Einstieg, wo er noch im Publikum sitzt und Margot Robbie und Greta Gerwig sich einfach nur übelst zerballern vor Lachen, weil der versucht so ernst zu bleiben. Das war echt nice. Aber der Oscar ging ja trotzdem an Barbie.
Richtig. Das ist also in der Familie dann geblieben. Nach dem Auftritt kam ja dann auch Jimmy Kimmel mit der Hose von Ryan Gosling. Er hätte sie ihm jetzt entrissen, würde sie versteigern. Das war auch nicht schlecht. Und dann kam genau die in ihre Tagesdecke eingewickelte Ariana Grande und Cynthia Erivo und haben den Oscar für den besten Filmscore verteilt. Und da ist es dann auch Oppenheimer geworden. Und das Schönste eigentlich an der Rede von unserem sympathischen Skandinaven, der war ja, dass er seinen Eltern dankt, dass sie ihm anstelle von Videospielen einfach eine Gitarre und eine Drum Machine geschenkt haben, irgendwann mal als Jugendlicher, und dass das ja natürlich seinen Weg geebnet hat als Komponist. Ja,
wie cool und lässig ist eigentlich Ludwig Göransson, oder?
Ja, absolut. Der war auch bei Steven Gätchen noch auf dem roten Teppich, genau. Da fand ich den auch schon ziemlich cool. Der ist wirklich, den traut man das gar nicht so zu. Der kommt da sehr unscheinbar um die Ecke, aber ist halt einfach ein großer Typ, der jetzt mit einem Oscar ausgezeichnet wurde.
Ist auch der beste Soundtrack, muss man hier ganz klar sagen. Also American Fiction sind 22 Stücke Jazz. Indiana Jones brauchen wir nicht drüber reden.
Warum
und
denn?
Poor Things ist wirklich anstrengend. Und für mich ist immer so, wenn ein Filmsoundtrack es richtig macht, dann funktioniert er eben auch ohne Film und ruft im besten Fall Erinnerung auf. Mhm. Und das macht er hier auch. Also
ja, als ich gestern in die Casa de Mo kam, lief der auch.
Da lief der zufällig, ja.
Die Casa de Mo. Schön. Hat er auch, was sagten die in Barbie? Was war das Pate-Zitat? Ihr wisst, was ich meine. Egal. Nee. Na, Männlichkeit wird, dass alle Pate-Fans männlich sind oder sowas, aber ist egal. Ich komme da jetzt nicht mehr drauf. Es war.
Ja, also.
Du kannst den nicht leugnen, ja. Mo.
Nee, ich kann das nicht leugnen. Nein. Und dies Jahr dann markiert ja das 50. Jahr vom Paten 2. Also gibt wieder einen weiteren Grund, sich diesen hervorragenden Film nochmal anzusehen.
Da kann der Steven mal Pate 2 gucken. Du hast doch bloß den ersten gesehen, ne?
Korrekt.
Siehste, habe ich mir gemerkt.
Ich habe damals den Schwung nicht mitgenommen, ne? Wie angekündigt. Ich fand ja dann wieder, nicht wieder erwarten, aber ich fand den Partner ja dann schon richtig geil und dachte, jetzt bin ich drin, dann gucke ich gleich den zweiten Teil und hab's nicht gemacht. Mhm. Aber vielleicht ergibt sich ja was beim Gewinner unseres Tippspiels.
Könnte
hier
sein, ja.
Der Mo hat bestimmt noch irgendwo einen Fancut rumliegen.
Nicht nur ein. Also auch selbst ich. Ne? Ich habe das
meine Naivität gestern, meine Naivität, ich schäme mich ja so. Mo saß neben mir und meinte so, ja, ich habe jetzt hier den ultimativen Pate Fancut. Ich so, ach so, ja, alles auf einmal und so. Und ich so, ach, geht das dann so 4,5, 5 Stunden? Der so, nein, 11?
Scheiße.
Ja, also da ist auch wirklich dann alles drin. Und den werde ich. Also irgendwann gebe ich mir das. Dann muss halt
Er in 10 Stunden.
Da muss aber auch alles vorbereitet sein. Da muss alles in Grabschnähe sein. Ne? In Getränken ja und geil. Eine Windel und so. Ja. Genau.
Danach kommt der Moment des Abends, der eigentlich andächtig sein soll. Und ich kann diese Momente einfach nicht mehr humorfrei sehen, seit ich Stromberg den Film gesehen habe und es diesen großartigen Gag gibt, wo die Toten der Kapitolversicherung da gezeigt werden und einer immer in den Raum kommt, wo die hinten im Krisengespräch sind und meint immer, noch 10 Tote, noch 4 Tote. Das ist so ein großartiger Gag und ich kann das niemals ausblenden, wenn sowas läuft. Und wir hatten ja dann, da habe ich auch meinen nächsten peinlichen Moment gehabt. Ich habe Andrea Bocelli verwechselt mit Julio Iglesias. Aber macht der nichts. Auf jeden Fall war es Time to Say Goodbye, was lief. Und ja, dann das Übliche, ne? Die Verstorbenen liefen durch und da hat man sich dann wirklich auch manchmal so wieder gefragt, oh, Alter, ist das ja schon wieder so gefühlt ewig her
Aaron Sorkin wollte ich gerade sagen, aber das war der Drehbuchautor.
Sorkin.
Nee, das war der Drehbuchautor. Nee.
Arkin Asylum? Auf jeden Fall diese... der Typ auf jeden Fall, das war ja, glaube ich, relativ kurz nach den letzten Oscars, weil das war wirklich, genau. Alan Arkin, das war wirklich gefühlt sehr, sehr lange her, ja. Aber der war ja auch nochmal hier mit dabei, ja, war angemessen, war, was es sein soll, ja.
Sehr emotional, Berg. Danke.
Dann kam der Moment, wo Nicolas Cage die Bühne betrat. Wir alle gefeiert. Nicht es war nur. Also die Vergabe für den besten männlichen Hauptdarsteller und einer von den 5 Oscar-Preisträgern, die den verliehen haben, war Nicolas fucking Cage.
An Paul Giamatti. Und
der hat auch ein gutes Ding gerissen. Ja,
das war genau, so geil.
Das war auf jeden Fall ziemlich. Er hat über sich, über sein Auge, genau, in The Holdovers. Also hätte ich das auch gemacht? Natürlich.
Ja, muss man vielleicht erzählen, also der Giamatti hat sich eine spezielle Kontaktlinse reinbauen lassen, dass sein Auge so hängt, dass es halt aussieht, als wäre es ein Lazy Eye. Und weil er das so lange am Set getragen hat, ist er da auf dem Auge tatsächlich blind geworden für die Zeit des Drehs. Und dann sagte, das war halt so geil, wie er das gemacht hat. Hätte ich das auch gemacht? Fucking yeah, hätte ich das auch gemacht. Aber du hast es gemacht. Und das war so die Art von Ansprache, wo du gemerkt hast, da ist sicherlich ein Teil von geskriptet, aber der Schluss war halt wirklich, das hat er so gemeint, ne?
Ja, auch wie Giamatti reagiert hat, hast du gemerkt, ja, ja. Mein Alter, das die waren einfach coole Dudes miteinander und das hat sich übertragen.
Ja, auch Christoph Waltz hat da ganz gut angespielt. Christopher Waltz, ja.
Aber Alter, ja, das war alles schon ziemlich wenn Christoph cool. Waltz, die kannst du über den Typen sagen, was du willst, aber wenn er die Stimme erhebt, das ist wie bei den Bene Gesserit, du willst einfach niederknien und machen, was er sagt, so, weißt du? Also es ist einfach so ehrfurchtgebietend, richtig. Also ich finde es einfach, der hat einfach eine geile Art zu sprechen, Mann.
Ja.
Das ist Hammer.
Absolut. Weil ja auch der, ich sag mal, international ist ja auch diese Art zu sprechen halt bekannt geworden als einfach einen diabolischen Obersten der SS. Ja, also und deswegen haben wir diese Art ja so kennengelernt, ja. International. Das schwingt ja irgendwie immer noch mit. Dass da echt hinter dieser freundlichen Fassade auch durchaus was steckt. Naja, dann hat unser guter, schön, dass es thematisiert wurde, Killian und Cillian Murphy. Mhm. Dass wenn es um das eine geht, ist es immer Killian, wenn es um Comedy geht, ist es Cillian. Fand ich ziemlich cool, dass das mal jemand so gesagt hat. Also das heißt, wir lagen nie falsch. Alle ihr da draußen, die es falsch ausgesprochen habt, wir lagen nie falsch. Es war okay, man kann das eine und das andere verwenden. Es ist beides gleichsam richtig. Ja, aber er gewann und war vorne und es ist nicht sein Ding, Reden zu halten. Er hat es kurz gehalten, er hat auch nichts Außergewöhnliches gesagt. Und es ist auch okay, weil es ist einfach so ein sympathischer Typ, der dann da vorne steht und seinen Preis mitnimmt und den auch hoch verdient hat. Der ist ja nun wirklich seit vielen Jahren schon im Filmbusiness immer wieder sehr hoch gelobt, hat ja oft auch Nebenrollen bloß gemacht und die auch immer alle ziemlich gerockt und hat jetzt einfach seinen Moment gekriegt, so zum richtig glänzen und hat es jetzt so einfach mitgenommen.
Und der erste Irishman war das, ne? Der erste irischstämmige, habe ich gelesen, der gewonnen hat.
Okay, dann glauben wir das.
Naja. Oh Gott, jetzt habe ich bestimmt Fake News verbreitet.
Sagen, ne?
Ja. Ja, wir werden das natürlich in der Post-Production alles fact-checken und an der Stelle, wenn ihr keine Stimme Gottes gehört habt, war das alles schon richtig. Ja, dann kam er wieder, unser Namenspatron Steven Spoilberg auf die Bühne. Nee, der gerade zum Glück nicht. Aber er hat ja auch selber gesagt, das fand ich ganz cool, hat er gesagt, er ist schon das 14. Jahr oder so dabei und war noch nie drin im Dolby Theater. Das fand ich schon ziemlich cool.
Da hätte ich dann aber auch keinen Bock mehr. Ne? Also das, du fährst jedes Mal hin und es ist nur das eine Wand zwischen dir und den Stars und du gehörst einfach nicht dazu und niemand will mit dir reden.
Ja, das kann er sich ja nicht aussuchen, ne?
Nee.
Wenn sie ihn nicht nehmen...
Dabei war er doch in Mission Impossible. 2-mal.
Ja.
Siehst du mal.
Komisch, dass das nicht reicht.
Ja, eben. Bester Nebendarsteller.
Seltsam.
Naja, jedenfalls wurde der Preis für die beste Regie vergeben und er ging von Steven Spielberg an Christopher Nolan für Oppenheimer.
Staffelstabsübergabe des größten Regisseurs an den nächsten, oder? Könnte man fast so sagen.
Auf jeden Fall so fast zu sehen. Ich finde, und das war so der Moment, als ich das dann sagte, ich finde, Nolan ist ein wahnsinnig inspirierender Typ. Hm. Also ich finde ihn in seiner ganzen Art und wie er da so rangeht, er ist ja schon ein bisschen der Buchhalter des Directings, ne? Also es ist halt ein sehr penibler Typ, sehr, sehr planungssicher, sehr, sehr auf Effizienz getrimmt und so und trotzdem dabei halt wahnsinnig brillant und zielstrebig und innovativ und so. Das ist halt schon cool. Also ich finde den als Vorbild funktioniert der Mann extrem gut und ich glaube, man kann sich da auch durchaus eine Scheibe von abschneiden, so Projekte so anzugehen wie der.
Der Anti-Tarantino.
Meinst du?
Weiß nicht. Ich finde es absolut umwerfend, wie man in so einem Bereich teilweise früher fertig ist als geplant und auch noch weniger ausgibt. Also ich glaube, das ist ziemlich einzigartig und allein das fasziniert mich unglaublich.
Ja, das stimmt wohl. Es gibt nicht viele Regisseure, die in diese Kategorie gehören. Und ja, Nolan scheint es jedes Mal wieder zu schaffen. Ich glaube, Ridley Scott ist auch so einer, ne, der da reingehört in diese wahnsinnige Vorplanung.
Ja, der dreht mal in 30 Tagen mal kurz Napoleon weg. Ein paar Massenszenen, mein Gott, sollen sie mal nicht so haben.
Ja. Kommen wir zum Moment der Herzen, also zumindest von Mo und mir. Es wurde die beste weibliche Hauptrolle prämiert und auch schon die Ansprachen waren, ja, wieder ein bisschen hölzern und auch fand ich lustig, Jennifer Lawrence sah aus, als wäre sie mal kurz von ihrer Farm rübergekommen. Die hatte so ein gepunktetes Land-Pomeranzenkleid an, das fand ich ziemlich witzig. Aber es wurde dann Emma Stone ausgezeichnet und das war natürlich der Wunschpick von Mo und mir und hat auch gewonnen und auch absolut zu Recht. Also hat sie wirklich fantastisch gespielt und schön zu sehen, dass sie so ehrlich überrollt war davon und überwältigt und alles zusammen. Das war so eine schöne, ehrliche, aufgeregte, komplett durchgeballerte Ansprache, die sie da gebracht hat. Und dass ihr Kleid kurz davor noch kaputt gegangen ist, hinten irgendwie mit Reißverschlüssen und so. Und sie als Abschlusssatz ihres Plädoyers meinte, wenn ich jetzt weggehe, guckt mir nicht hinten auf mein kaputtes Kleid. Also es war halt urcharmant. Unsere Herzen waren gestohlen.
Ich habe euch bis hierher schluchzen hören.
Ich habe einen Softspot für Emma, was soll ich sagen?
Ich habe auf Lily Gladstone getippt, nicht weil ich es wollte. Also ich fand, sie war mit Abstand fast die schlechteste Nominierte und das sage ich jetzt nicht,
hör mir doch
weil
auf.
Sie indigene Abstammung ist. Das ist meines Erachtens leider der einzige Grund, warum sie nominiert ist und das finde ich immer schade. Und so überrascht da war ich, dass es dann Emma wurde, weil ich kann euch nur beipflichten, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal so mitgerissen war von der Schauspielperformance. Das war ja absolut bahnbrechend und das nenne ich mal körperliches Schauspiel. Halleluja.
Ja, und auch quasi eine eigene Sprache zu lernen, mehr oder weniger, und über den Film zu entwickeln.
Ja, das waren auch, du sagst ja immer so Nuancen, Berg, ne? Diese Nuancen in diesem Schauspiel, wie sie ein Kind dargestellt hat, was Sachen auf den Boden wirft. Und man weiß das irgendwie noch, wie man selbst als Kind Sachen auf den Boden geworfen hat. Da hat man sich noch so mitgebückt, weil man dachte, das hat dann mehr Punch. Und wie das war wirklich so genailed. Das war so genailed.
Diese motorische Körperklausigkeit.
Ja, genau.
Das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut gemacht.
Großartig.
Also großartiger Film, großartig verdient. Und es geht einfach weiter mit ihr nach oben. The sky is the limit. Und dann kamen wir zu 50 Jahre der Pate 2. Al Pacino kam auf die Bühne und Mo sagte, muss der nicht ins Bett? Und wir haben auch gemerkt, ja, der hat es eilig, der Mann. Und ich sage mal, viel unspektakulärer kann man einen Oscar für den besten Film, quasi den Höhepunkt des Abends, nicht runterdampfen. Also er hat wirklich da gestanden, hat so sein bisschen Zeug gesagt und dann so, ja, ich guck mal in den Umschlag und brabbelte irgendwas in seinen Bart und meinte so, ach hier, guck mal, hier steht Oppenheimer, okay, alles klar. Hä? Und dann war auch dieser Moment im Publikum, hä? Wie? Ach, Oppenheimer? Ja, jetzt echt, oder? Ja, ja.
Nee, Moonlight. Okay.
Und dann,
Moonlight.
Ja, und dann kam erst das Orchester dazu und es war klar, Oppenheimer gewinnt den besten Film. Die Wahl, die wir vorher auch wahrscheinlich alle vermutet haben. Wäre es nach meinem Herz gegangen, wäre es auf jeden Fall Poor Things gewesen. Und Zone of Interest hätte auch durchaus verdient gehabt, den besten Film zu machen. Aber Oppenheimer vollkommen fein für alle Beteiligten, glaube ich. Ein wichtiger Film, ein großer Film, eigentlich ein Meisterwerk. Und deswegen der krönende Abschluss einer trotzdem relativ konservativen Oscar-Veranstaltung. Ohne große Skandale, ohne große Höhepunkte allerdings auch. Deswegen eine solide Veranstaltung konnte man machen. Hatte für meine Begriffe manchmal ein bisschen Pacing-Probleme. Manchmal ging es wirklich sehr, sehr schnell. Manchmal war es zu langsam. Also es ist noch nicht so richtig in den Topf, wo es kocht, finde ich.
Ja, hat mir auf jeden Fall besser gefallen als so manch andere, die ich da schon durchleiden musste. Es gab ja dieses eine schreckliche Jahr, das wir alle ganz schnell wieder vergessen, wo wir wirklich dann, das war das erste Mal, dass wir in unserem Chat geschrieben haben, das lassen wir jetzt. Das ist einfach
Quatsch. Mit Amy Schumer da?
Weiß ich nicht, ob es die Veranstaltung war. Ich erinnere mich auch noch an andere. Also diesmal war es schon so, dass man sagen kann, dass es ist eine Veranstaltung, kann man sich ansehen, ob man dafür jetzt echt bis in die Puppen wach bleiben muss. Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Also ob ich jetzt den Berg jedes Jahr bei mir haben muss, das weiß ich nicht. Das wird noch eruiert.
Was? Ich dachte, das würde
jetzt hat er wieder so laut gegessen neben dir?
Der hat ganz schön laut gegessen, ja. Kommen wir da nochmal ganz gut zu. Also wirklich, ich hatte eben eine ganze Metalldose voller Snacks, die nur für ihn waren, weil eben nicht Mo geeignet. Und da war jede Menge Papier, diverse Flaschen Bier, Wein, ja, Nüsschen. Das war alles da. Also Steven hätte seine wahre Freude daran gehabt.
Dass die Leute dir das immer erst nach dem Event sagen, dass du zu laut gegessen hast, Berg, ne? Das ist irgendwie.
Ja, ja.
Das erfährst du dann immer im Podcast. Ja.
Warum auch nicht? Nein. Aber nochmal, speaking of furchtbare Oscar-Veranstaltungen, wir hatten ja wirklich eine Oscar-Veranstaltung, wo wir sehen mussten, wie Glenn Close twerkt. Also,
das sagt genau, die meine alles. Ich. Die meine ich, ja. Das war schlimm.
Scheiße. Ja, das war wirklich schlimm.
Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich fand die sehr vorhersehbar. Also ich tippe eigentlich sehr oft auch mal mit Absicht irgendwie Sachen, wo ich denke, ach naja, lassen wir uns mal überraschen. Aber dies Jahr war irgendwie alles safe, jedenfalls in den wichtigen Kategorien. Da gab es überhaupt gar keine Überraschung. Und deswegen war sie irgendwie langweilig. Aber inhaltlich fand ich die tatsächlich, muss ich euch zustimmen, sehr gut gemacht. Also die Pairings mit den Schauspielern, das war eine coole Sache. Ich fand, die Ansprachen waren recht würdevoll, wenn jetzt auch nicht irgendwie, es hat nicht so der richtige Hammer gefehlt, so, ne, so eine Joaquin Phoenix-Rede, der seinem verstorbenen Bruder dankt, wo du schon fast mitheulen musst oder sowas. Solche richtig emotionalen Dinger, die haben gefehlt. Aber es war so vorsichtig kontrolliert auch, so ein bisschen angemessen am Zeitgeschehen, so, ne? Also was, man muss ja auch dazu sagen, wenn ich das richtig verstanden habe, war auch die Veranstaltung selbst ja, stand so ein bisschen auf Messerschneide, dass sie stattfindet, weil drumherum ja auch ein paar Anschläge angekündigt wurden oder so, ne? Und da sehr viel Polizeischutz und Co. auffahren musste, alles gesperrt werden musste, das war schon wahrscheinlich auch, das hat so, vielleicht so ein bisschen mitgeschwungen.
Kann durchaus möglich sein, ja.
Jetzt gilt es ja eigentlich nur noch eine Frage zu klären.
Tschüss, ciao.
Nein!
Am Arsch, Freunde.
Bin es vielleicht sogar ich gewesen, derjenige, der am wenigsten der Filme gesehen hat und trotzdem das Tippspiel gewonnen hat? Oder ist es der Berg, ja, der Berg des Wissens, was das cineastische hier angeht? Oder ist es der alt hergebrachte Mo, der hier gewonnen hat? Oder dann doch der junge und frische Sandro? Wir wissen es nicht.
Doch, naja. Wir wissen das. Also man kann natürlich draußen jetzt versuchen, das zu ignorieren, ihr drei Vögel. Aber nein, ich habe gewonnen. Und kackfrech hatte ich, ohne dass ihr euch gewehrt habt. Also ich meine, das ist ja so, ihr habt nicht Nein gesagt, also dann ist es zustimmen. Haben wir dann beschlossen, wer gewinnt, der darf den anderen endlich Hausaufgaben aufgeben, die zeitnah abgearbeitet werden müssen.
Ja, ich habe ja gesagt, das war ja leider meine Idee, dass ich als Mo sagte, wir müssen da aber irgendeinen Preis vergeben. Ich so, nee, nicht denjenigen, der gewinnt, mit einem Preis auszeichnen, sondern die drei, die verlieren, einfach schelten. Ja. Aber naja, gut.
Naja, und, schelten klingt jetzt so hart. Das wäre jetzt so, als würde ich dich zwingen, dass du Manta Manta und Manta Manta 2 in einem Rutsch guckst und mir hinterher ein 30-Seiten-Essay über die Kongenialität von Till Aluhut Schweiger ablieferst. Das will ich ja gar nicht. Ich möchte dir einfach und euch einfach einen Film aufdrängen, den ihr jetzt zu gucken habt, zeitnah. Ich werde nachfragen. Ich gucke die dann noch alle nochmal mit und dann können wir uns mal über so ein paar Klassiker unterhalten.
Und dann haben wir wieder eine Folge, wo wir nur über drei Filme reden und das aber ein bisschen intensiver. Da können wir gleich dieses Format wieder fahren.
Ja, es sind alles drei ältere und unsere langjährigen Zuhörer wissen auch, dass jetzt ein Film auf jeden Fall genannt werden muss, weil es keinen Weg mehr dran vorbei gibt.
Dann ist es wohl klar.
Mein Appell wäre jetzt natürlich, damit wir eine richtig schöne Folge dann haben, dass wir uns auf die Fahnen schreiben, dass wir es vielleicht einfach alle gucken. So. Ich kann es nur einem aufdrängen, aber der andere Vogel sollte das einfach jetzt einfach mal mitmachen, weil sonst müsste man wirklich mal fragen, ob der Name noch gerechtfertigt ist. Deswegen, der Berg wird natürlich jetzt Schindlers Liste gucken.
Ja. Ich nehme diese Wahl
endlich
an.
Endlich. Sehr gut. Sehr gut. Steven, wie gesagt, ich kann dich nicht zwingen. Ich würde dich nur bitten, schau in dein Herz und dann wirst du schon das Richtige tun. Aber du kriegst einen anderen Film. Ich hätte gerne tatsächlich, ich glaube, du guckst den Paten 2 einfach nochmal so. Du guckst den. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da hat nur der Zeitpunkt gefehlt. Und ich gebe dir einen anderen Trigger dafür. Und deswegen wirst du dir nochmal Goodfellas angucken. Denn im Vergleich zum Paten ist Goodfellas ein Film, wo viele Leute sagen, ja, es ist immer noch das Mafia-Thema und sowas, aber es hat ein breiteres Spektrum. Es ist auch eine Coming-of-Age-Story und, also geiles Teil. Und nie war Joe Pesci als Gott besser als in Goodfellas.
Ich nehme diese Wahl an.
Sehr gut. Und Sandro soll es auch gar nicht so hart treffen, weil ich glaube, Sandro mag einen guten Gerichtsfilm. Ich erinnere mich daran, dass er sowas mal gesagt hat. Und dann wird es Zeit, dass du die 12 Geschworenen guckst.
Ja, da hast du wohl vollkommen recht. Hey. Den habe ich noch nicht gesehen.
Und das sind alles keine schlimmen Aufgaben.
Wer ist mein Lieblingslehrer, Mo? Hier nur 10 von 10 als Hausaufgaben vergeben. Ne? Bei mir weiß ich es noch nicht, aber bei den anderen beiden auf jeden Fall.
Nee, bei dir ist das auch so. Und der wird dir gefallen, vor allem der hat eine Gravitas, obwohl der so alt ist. Es gibt auch ein Remake davon. Kann man auch machen, das ist auch ein okayes Ding, aber man kann sich wirklich das alte Schwarz-Weiß-Ding angucken und dann siehst du Schauspieler da wirklich am Peak ihres Schaffens. Also ich freue mich, ich gucke die alle nochmal mit euch, gar keine Frage, und dann wird das sicherlich mal ein ganz schönes Special.
Ja, lass uns das mal so auf jeden Fall angehen.
Ich werde auf jeden Fall auch nochmal, ich hoffe, dass es den irgendwo gibt zurzeit, auch nochmal die 12 Geschworenen anschauen, weil für mich ist es ja auch eine 10 von 10. Also ich vermute, dass das bei Sandro ähnlich sein wird. Und eigentlich komme ich ja gar nicht drum herum, auch Schindlers Liste endlich mal zu gucken.
Weil ja, der stimmt. Ist ja auch, mit der Gelegenheit.
Ja,
auch
noch, ne? ja. Deswegen
fände ich gut.
Aber zeitnah wird es dann auf jeden Fall Goodfellas und dann gucke ich mal bei den anderen beiden.
Ja. Steven, es wird auf jeden Fall kein Double-Feature, was wir hier irgendwie zusammen machen. Wir gucken Schindlers Liste und die 12 Geschworenen hintereinander.
Wir machen eine schöne Watch-Party.
Aber bei 12 Geschworenen könnte ich dir auf jeden Fall anbieten. Ich habe den ja hier. Und den, das
soll Ach nö, den hole ich mir vielleicht einfach selbst fürs Regal. Kann man ja machen.
Ja, aber bei Steven, der wohnt ja hier in Leipzig. Ja, ne?
Ach so, stimmt ja.
Dann können wir uns ja mal treffen und den jetzt
zusammen. Dann musst du mir aber auch einen DVD- oder Blu-ray-Player mitliefern.
Nee, du kannst ja bei mir gucken. Wir können ja zusammen gucken.
Ach so, ja, okay. Das ist natürlich auch, das ist sowieso noch viel schöner. Vielleicht ja dann in deiner neuen Bude.
Ja, mal gucken, ja, genau.
Schön auf dem.
Dauert ja auch nicht mehr so lange.
Ja, 100 Zoll Beamer.
Also, es freut mich natürlich, dass ihr jetzt schon Pläne schmiedet, das zusammen zu gucken, ein paar Snacks zu essen und euch lieb zu haben, statt da zu sitzen und zu grummeln wegen Hausaufgaben. Insofern, das ist doch schön.
Wenn es harmonisch bleiben sollte, sollte ich die Snacks vielleicht weglassen, aber naja, gut.
Genau. wenn wir zu zweit sind und du mir ganz sanft ins Ohr schmatzt, dann ist das vielleicht auch wieder in Ordnung. Mal gucken, wie ich drauf gehe.
Naja. Komm, lass uns mal gehen, das wird hier komisch.
So, Stühle hochstellen, wenn wir rausgehen. Ne? Genau.
Ja. Ja, Mo hat auf jeden Fall mit 17 von 23 Oscar-Kategorien wirklich gut getippt. Ich auf dem letzten Platz mit 13, das ist jetzt nicht so weit weg, das heißt, wir waren alle schon sehr nah aneinander, deswegen
Du kann man vergisst zu sagen, dass Steven 14 hatte und nichts weiter geguckt hat und nicht trotzdem geschlagen hat.
Ja.
Hat er. Ja, hat er. So ist es. Ich wollte es nicht mit erwähnen, aber ich, na gut. haben wir jetzt doch so, es war von vornherein nicht klar, ob das jetzt hier ein Speedberg oder ein Special wird, und wir haben vermutet, es wird ein Special, die Lauflänge gibt uns recht. Wir sind also beim Steven Spielberg Oscar Special 2024 jetzt am Ende angekommen. Es hat Spaß gemacht, ich entlasse euch in den wohlverdienten Feierabend, macht es gut und ich würde sagen, tschüss, ciao.
Und goodbye.
Bleibt
spoilerfrei.
Wenn wir alle mal abwarten, dann wird das sauber.